You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen, Pop und Pubertät, Marc Hofmann, Klaus Bieler. Tach.
Tachchen.
Wir sind's und wir haben ein neues Jahr uns ausgesucht und es ist wieder ein Monster. Es ist, also diesmal glaube ich wirklich extrem wichtig.
Ja.
Also für mich persönlich auch wieder. Und mir ist auch aufgefallen, Musik spielt nach wie vor eine unfassbar große Rolle in meinem Leben 1995. Ich glaube wieder noch mehr als die Jahre vorher. Wahnsinnig wichtig.
Wieso
essentiell. Ich weiß nicht. Also vielleicht doch, ich führe es vielleicht nachher noch ein bisschen aus. Was, oder vielleicht sind wir ja schon an dem Punkt, was war los 1995? Klaus, in deinem Leben.
1995 habe ich, glaube ich, mit der Band Swarm, das war eigentlich im Affekt, aber irgendwann kam die Idee auf, man könnte sich umbenennen, weil es ja eh immer im Affekt war, kein Gothic Rock und so. Und ich glaube, das war der einzige Auftritt, bei dem wir dachten, ja, wir machen es richtig. Das war beim Endinger Open Air, ich glaube, es war 95. Und mein Bruder, der eigentlich sich immer mehr von Musik entfernt hat, sagt hinterher, so muss Musik klingen. Und wie so oft bei Open Airs, es springen Kinder vor der Bühne rum.
Ja, den tagsüber, man eigentlich bieten
ganz
kann.
Schlimm. Ja, schon. Ja, ja. Dem man eigentlich bieten kann, was man will. Sie freuen sich, dass es kracht. Und in dem der Phase gab es ein arabisches Lied in unserem Programm. Das war wirklich cool. Umgeschriebenes arabisches Lied, weil unser Gitarrist war ja halb Libanese und eine Tante, oder ich weiß nicht, ob ich es mir falsch merke, aber jedenfalls, es war ein Lied, das Medium kommen wir noch, auf Kassette irgendwie rumschwirrte in ihrem Haushalt. Und dann hat seine Cousine mit ihm gemeinsam dieses Lied gesungen. Das gab es dann auf unserer CD namens Stupid, die ich jetzt nicht so gut fand, wie das, was wir hinterher gespielt haben, aber nie aufgenommen haben. Und das war ein Open Air, das wirklich cool war. Und ich glaube, da haben wir mal Leute auch überzeugt, die überhaupt nicht mit uns irgendwas am Hut hatten. Außerdem war ich 95 zum ersten Mal im Herbst in Italien, in unserem alten Domizil, wo meine Cousine geheiratet hatte. Leider ist sie, wie ich glaube ich schon mal erzählt habe, mit 44 dort gestorben. Aber ich war 95 dort im Herbst und es war sehr schön. Da war ich mit meiner Frau im Haus von den Schwiegereltern meiner Cousine und es war schräg, weil der Strand leer war und so. Mhm. Und auf meinem Walkman lief wie immer ein Mixtape, unter anderem mit High and Dry von Radiohead.
Das passt zum Herbst, das ist Lied.
Ja, aber es war trotzdem sonnig und war schön. Gut. Aber wie immer Mixtape und immer wenn ich Mixtapes höre, war ja früher bei jedem Urlaub so, das lief dann im Auto und früher hat man ab und zu noch Walkman dabei gehabt, sehe ich mich dann, wo ich halt war und denke, cool.
Mixtape, auch Thema in High Fidelity, den ich vor kurzem mal wieder gesehen habe. Die Kunst des guten Mixtapes. Er erklärt es ja wirklich ganz genau.
Keine Band darf doppelt vorkommen.
Ja, ja. Und auch der Einstieg, man muss gut einsteigen. Die ersten zwei Lieder sind wichtig, dann kann man ein bisschen runter. Dann muss man wieder hoch. Man muss halt immer die Spannung aufrechterhalten.
Ja, ich habe alle noch.
Ja.
Ich höre sie manchmal und manchmal erkenne ich die Lieder gar nicht, weil das manchmal auf irgendeinem Sampler was war. Dann habe ich gesagt, oh, cooles Lied, mach's drauf. Und dann so, was ist das? Die habe ich ja zum Teil 20 Jahre nicht mehr gehört.
Ja.
Dann bin ich echt überrascht manchmal.
Ah, nee, er ist gar nicht von 1995.
Der Film?
Ja.
Egal, es geht ja trotzdem.
Ja, genau. Ja. Aber ich habe ihn vor kurzem mal wieder angeschaut und für immer noch gut befunden.
Ich weiß noch, dass ich im Kino ihn nicht so gut fand wie das Buch, was natürlich auch schwer ist. Aber Jack Black macht, glaube ich, mit.
Dort Jack Black hat einen fulminanten Auftritt. Vor allem am Ende dann, als er dieses Marvin Gaye-Lied singt, Let's Get It On.
Ja, Jack Black ist eh ein super Wahnsinnstyp. Ja. Ich habe letzte Woche ein Beatles-Medley von ihm gehört mit Tenacious D und die Gesichter, die er auch immer macht und so, das ist Wahnsinn.
Ja, großartig. Für mich war 1995 ein sehr wichtiges Jahr. Ich war irgendwie in einer persönlichen Sackgasse und hatte das Gefühl, ich muss irgendwas machen und habe beschlossen, in die USA zu gehen für ein Dreivierteljahr. Und zwar nicht als Teil irgendeines Austauschstudiums, sondern auf völlig eigene Faust. Und es war auch wirklich geplant als so eine Reise ins Ungewisse, weil ich habe nur den Hinflug gebucht und den Rückflug und die erste Nacht und der Rest war völlig offen und offen für jegliche Improvisation. Ich hatte eigentlich vor, mal zu gucken, wo es mich hin verschlägt und wie sich's entwickelt. Und genau so war es auch. Also es war wirklich so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Initiationsreise. Oder ich war bei den Aborigines, gibt es glaube ich ein Walkabout irgendwie, wo sie dann so ein paar Wochen durch die Wüste laufen und danach wissen, wer sie sind und so. Und so ähnlich habe ich das für mich versucht und es hat auch genau diesen Zweck erfüllt. Und Musik war ein ständiger Begleiter natürlich und ich habe viele Dinge dann eben auch aus dieser amerikanischen Perspektive mitbekommen und hatte eigentlich fast jedes Album, über das wir, oder ganz viele Alben, über die wir heute sprechen, auf Kassette dann, weil habe ich mir dort gekauft natürlich. Ich war 95, 96 dort, aber die 95er Alben hatte ich ganz viele, auch von denen, über die wir jetzt sprechen werden. Und ich hatte sie auf Kassette und ich finde sie nicht mehr. Ich werde also wiederholt wahrscheinlich jetzt sagen, hatte ich auf Kassette, weiß aber nicht, wo sie ist.
Das finde ich auch ein sehr guter Satz. Also ich habe mich nicht gesucht, jedenfalls nicht so wie du, sondern ich habe ja Kunst studiert und ich musste für eine gewisse Zeit nach Karlsruhe an die Akademie, weil ich ja eigentlich in Freiburg war, in der Klasse bei Herrn Peter Dreher und als Lehramtsstudent, da war man eigentlich eh Abschaum für die richtigen Künstler, musste man dann nach Karlsruhe und musste dann eine Werkarbeit machen. Ich weiß nicht, es kann sein, das war 95 und ich habe aus Hunderten von Cola-Büchsen einen Wolkenkratzer gebaut und in dem Wolkenkratzer standen Monitore, auf denen liefen Filme von Obdachlosen in New York. Und da war, glaube ich, 4 Meter hoch oder sowas, dieser Wolkenkratzer. Und ich habe dann auch eine 4 dafür bekommen. und ich habe das Studium erfolgreich hinter mich gebracht, aber das Erfolgreichste von dem Studium war eigentlich, dass ich nebenher im Zug immer Tagebuch geschrieben habe und ich habe gleichzeitig in der Videothek gearbeitet, da habe ich auch immer Tagebuch geschrieben. Also es ist, glaube ich, kein Abschnitt meines Lebens so haarklein dokumentiert, wie es Mitte der 90er. Aber ich weiß heute nicht, ob es das wert war.
Ich habe manchmal, das weiß man ja vorher nicht.
Nee, ich habe manchmal Gespräche im Zug mitgeschrieben von Fahrgästen und so, wenn sie besonders absurd waren oder so. Ich war auch schwer Max Gold infiziert. Und wenn ich das heute lese, ist mir irgendwie fremd und vertraut zugleich.
Der Witz ist, ich habe es völlig gegenteilig gemacht. Ich habe mir vorgenommen, für diese Amerika-Reise kein einziges Foto zu machen und kein Wort aufzuschreiben darüber, was da passiert. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, also diese Reise war so wichtig für mich, dass ich alles mir so eingeprägt habe, wie ich es brauche. Und das war auch von Anfang an Absicht. Ich dachte, wenn es das, was es wert ist, dass ich es behalte, werde ich behalten und der Rest ist dann auch egal. Und außer bei der Musik habe ich so dieses Nostalgie-Ding, dass ich jetzt nochmal alte Fotos angucken muss an alte Leute von früher und so, das habe ich gar nicht so ausgeprägt. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis rauszukriegen, was machen die jetzt heute und so oder wie man das jetzt so macht halt auch übers Internet. Ich mache das nie, es interessiert mich überhaupt nicht.
Ja, und was interessant ist, man schaut eigentlich Fotos fast nie mehr an. Hinterher.
Ja, weiß ich nicht. Manche Leute machen das vielleicht schon. Ich mach's.
Ja, Familie.
Ich zeig's mal Leuten vielleicht, wenn man mal irgendwie nochmal was. Aber für diese USA-Reise war das von Anfang an das Ding. Und meine Erinnerung ist halt natürlich ganz stark an Musik gekoppelt. Musik ist quasi so der Anker für ganz viele. Ich kann genau sagen, welche Kassette ich mir wo gekauft habe und wo ich sie gehört habe.
Das ist ja, glaube ich, was uns verbindet. Diese seltsame, wie nennt man das? Diese selektive Wahrnehmung. Ja.
Ein fotografisches Gedächtnis,
aber nur so
eine Inselbegabung.
Ja, 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 nur was das betrifft.
Allgemeine Events, ich habe mal so drei aus dem Popkulturbereich und über die Politik können wir ja dann, oder die anderen Tagesschau-Events können wir ja dann nächstes Mal noch sprechen. Wir brauchen ja eh mindestens zwei Folgen für 95. Wir haben noch gar nicht gesprochen über ein Phänomen der frühen 90er, das einen ja total verfolgt hat, wenn man öfter mal Musikfernsehen geguckt hat, und zwar Beavis and Butthead.
Ach stimmt.
Die haben wir letztes Mal nicht erwähnt, obwohl es sich da angeboten hätte. Ja, auch zum Thema Ironie in den 90ern und alles ironisch dekonstruieren eigentlich. Und das war ja so das, was die gemacht haben, indem sie eigentlich Musikvideos seziert haben und halt kein gutes Haar gelassen haben an eigentlich gar nichts. Aber manche Künstler hatten sie ganz besonders auf dem Kieker.
Ja.
Und ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es gibt ja, die haben wir öfter schon erwähnt, die Band war so eine Hair-Metal-Band, Winger aus den 80ern. Und die waren ja eigentlich gute Musiker, war auch mal eine Begleitband von Alice Cooper eine Weile Mitte der 80er. Und dann ist daraus Winger entstanden. Die hatten auch ein, zwei Hits und zwei Hit-Alben oder relativ erfolgreiche Alben, wie im Hair-Metal ja fast alle Bands irgendwie zu der Zeit. Also wahrscheinlich gleich so 5 Millionen verkauft oder so. Und die wurden hergezogen eigentlich als die Anti-Band in den frühen 90ern. Winger war plötzlich das personifizierte Böse und die personifizierte Lächerlichkeit. Alles, was man an den 80er Jahren abgelehnt hat im Bereich Rock, hat sich verdichtet in der Band Winger. Und dann gibt es dieses Nothing Else Matter Video, wo die Metallica-Typen eben Dart spielen auf ein Winger-Poster, und Beavis and Butthead, habe ich vor kurzem nochmal gelesen, hatten halt Winger ganz besonders auf dem Kieker und haben sie in jeder zweiten, dritten Folge irgendwie, haben sich halt lustig gemacht über diese Poser.
Da aber steckt halt irgendjemand dahinter.
Das war eine Verschwörung gegen Winger, und sie haben es eigentlich gar nicht verdient. Kip Winger kann singen, kann Bass spielen, sieht gut aus, die Band konnte was, aber sie gibt es immer noch. Sie haben letztes Jahr wieder eine Platte gemacht.
Sind die mit Debra Winger?
Nee, sie verwandt? Haben, glaube ich, nichts zu tun.
Also Beavis and Butthead fand ich immer, ich glaube, weil ich es nicht gut gezeichnet fand.
Mich hat es total genervt.
Ja, immer.
Also rückblickend ist eigentlich ein interessantes Phänomen, das natürlich voll in die 90er passt, aber damals hat es mich wahnsinnig aufgeregt.
Ja, ich habe einen Comic von denen, muss ich mal wieder rausziehen, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Aber mich hat es eigentlich auch eher genervt, und ich glaube, die Videos waren manchmal unterbrochen von Beavis and Butthead. Die liefen dann so halb und dann kamen die wieder.
Ja, ja. Ganz schlimm.
Ich fand sie hässlich.
Ja, so ja, ja nicht gut. So. Also der Zeichenstil hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Das war dann schon mal das Grundproblem. Aber es geht mir mit vielen amerikanischen Cartoons eigentlich so. Auch ja, diese ganzen Comic-Serien, South Park und so weiter, stößt mich schon ästhetisch eigentlich ab.
Ja, das ist das Problem. Ich bin eigentlich prädestinierter South Park-Hooker, aber weil ich die Figur so uninteressant finde. Blöd eigentlich.
Zweites popkulturelles Phänomen, diesmal aber wirklich 1995 konkret, die Beatles Anthology.
Ja, das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben.
Ja. Ich habe es in Amerika mitbekommen und habe auch teilweise in Jugendherbergen es gesehen, dann als es ausgestrahlt wurde. Es war auf ein Thema, auch so unter jungen Menschen. Also man hat sich das dann irgendwie angeguckt auch. Ansonsten habe ich es wahrscheinlich nicht so verfolgt wie du, könnte ich mir vorstellen.
Ich war dort natürlich jetzt nicht so im Thema drin wie jetzt mit Beatles Coverband und so, aber mich hat es natürlich schon extrem interessiert. Dann war aber natürlich die Single Free as a Bird das, was, glaube ich, die Beatles-Fans in mindestens zwei Lager gespaltet hat, weil es war eine riesige Enttäuschung für viele. Wobei ich immer denke, für die anderen drei, die übrigebliebenen, war das, auch wie bei dem Now and Then, war das, glaube ich, wirklich so als Versöhnung oder versöhnlicher Abschluss wichtig.
Ja.
Ich finde Free as a Bird inzwischen, glaube ich, auch eher das Schwächste von den dreien.
Also ich mag Real Love wahnsinnig.
Ich finde es
ganz, ganz,
ich
ganz toll.
Real Love finde ich super. Ja. Ich habe es ja schon gespielt und es ist einfach toll, auch was sie da machen mit dem Gitarrensolo von George Harrison und so.
Ja.
Und ich finde, man kann Free as a Bird natürlich hassen. Ich fand es aber trotzdem irgendwie okay. Also nicht, dass ich sage, wow, das hält jetzt die Qualität von Beatles-Liedern. Das geht ja eigentlich gar nicht, weil das ja unveröffentlichte Demos von John Lennon waren. Aber ich verstehe es und ich fand es auch toll dann die drei, die ja auch öfter mal stritten miteinander, einträchtig auf einer Wiese zu sehen. Mhm. Schlimm leider, dass die 90er modisch so daneben sind, dass Paul McCartney wahrscheinlich heute denkt, oh Mann, hm, was habe ich denn für ein viel zu weites, viel zu blaues Hemd.
Man denkt immer die 80er, aber die 90er waren genauso schlimm.
Ja,
aber wenn man sich Filme anschaut aus den 90er, denkt man nochmal, boah, ist das lang her und ist das schlecht
gealtert. Ja, alles ist zu groß und Paul McCartney hat viel zu langes Haar und er sieht einfach, also alle sehr, aber Paul McCartney sieht am blödsten aus eigentlich. Aber die Anthology-Doku, die war ja, glaube ich, von Jules Holland, glaube ich, der hat ja irgendwie seine Finger drin, der hat sie, glaube ich, präsentiert oder irgendwie, habe ich es mal gesehen, dass der was damit zu tun hat. Die Anthology ist natürlich wunderbar. Mhm. Also die Interviews sind super, diese Selbstironie von George Harrison zum Beispiel und die Details, was ich natürlich als Komplettist oder Moralapostel schade finde, ist, dass George Best nicht erwähnt wird, nicht interviewt wird, das finde ich einfach, finde ich ein Wermutstropfen.
Wieso, was müsste der?
Ja, es kommt ja ganz viel von ganz früher und Pete Best war ja praktisch der.
Ach, Pete Best, ja, Pete Best, jetzt habe ich es. Ich habe George Best.
Achso, von George Best habe ich auch eine Doku,
Pete Buch. Best, natürlich, klar.
Ja, das finde ich echt schade. Also
ich habe irgendwo auch mal in so einem Beatles-Podcast gehört, dass ihm da auch eigentlich ein bisschen übel mitgespielt wurde. Also die Entscheidung musikalisch natürlich war rückblickend komplett richtig, aber ich glaube, menschlich lief es nicht so rund.
Ja, das finde ich auch immer. Ich finde ja echt die Jungs eigentlich super. Okay, John Lennon hat natürlich zwei Seiten. Hm. Das sieht man auch, dass auf seinem Friedenslied Imagine, also auf derselben LP, ist sein Hasslied gegen Paul McCartney mit Audios Lied. Das zeigt eigentlich, dass er halt Licht und Schatten in sich trägt. Aber dieses von einem Tag auf den anderen oder nie mehr irgendwie Kontakt, glaube ich sogar.
Ja, Ghosting eigentlich.
Ja, eigentlich damals Ghosting. Schon. Und das fuchst mich eigentlich. Ich habe auch mal ein Buch gehabt, das habe ich dann wieder verkauft. Das hieß Drummed Out. Mhm. Und da ging es um das Sacking
of Das will man dann nicht von den Helden, gell?
Nee, das aber ich meine, Paul McCartney hätte jetzt noch Zeit mit Pete Best.
Nee. Naja. Vielleicht schaffen wir es noch. Ja, und dann noch eine Sache, und zwar aus ganz aktuellem, für mich persönlich aktuellem Anlass, und zwar habe ich mir die Serie auf Disney Tommy and Pam angeschaut.
Ich habe es noch nicht geschafft.
Das ist wirklich was man irgendwie so ein bisschen mitgekriegt hat, aber das ist eine derartig bizarre Geschichte, die kann man eigentlich überhaupt nicht glauben. Wenn man die jetzt erfinden würde, würde man sagen, so ist alles ein bisschen arg überdreht. Also ganz kurz, die Geschichte ist, Tommy Lee lernt eben Pamela Anderson kennen, die sind total verliebt, wohnen in diesem Riesenhaus, das er sich da gekauft hat, er ist ja wirklich einer der größten Rockstars der 80er, man kann es gar nicht glauben, aber und es ist 1997 und er ist eigentlich, sein Ruhm ist vorbei, es ist vorbei mit Mötley Crüe und dieser Art von Musik, das wird auch immer wieder schön gezeigt in dieser Serie, wie er mal in eine Bar kommt und dann läuft so Indie-Rock und er fragt, what's this shit, und dann ist es Sleater-Kinney und so und es kennen ihn schon teilweise, kennen ihn die Leute gar nicht mehr und so weiter. Und dann spielen sie auch mal vor Tower Records, spielen sie für ihr 98er Album irgendwie so ein Promo-Gig und dann stehen halt so die Alternative-Typen und lachen sie halt aus und so. Und es wird schon deutlich, das ist wirklich vorbei für ihn. Und dann klaut ihm also ein frustrierter Handwerker, dem er sein Geld nicht gegeben hat und den er sogar mit der Waffe dann vom Grundstück gejagt hat und seine Werkzeuge auch nicht zurückgegeben hat, klaut ihm aus Frust seinen Safe und da ist halt dieses Video drin. Und er guckt sich das an und er weiß gar nicht, was er damit machen soll. Und dann hat er so einen Typen in der Pornoindustrie und sie überlegen sich halt, sie vertreiben das. Keiner will es anfassen. Und dann gibt's halt dieses neue Ding, das Internet, das noch niemand kennt. Und sie kommen halt auf die Idee, übers Internet dieses Video zu verkaufen. Und dann nimmt das Ganze halt irgendwie Fahrt auf, bis es dann halt wirklich ja viral geht, 1998. Und so ein findiger Internet-Porno-Seitenbetreiber dann das Ding halt komplett online stellt, sodass es dann die ganze Welt sieht. Eine interessante Geschichte. auch eine interessante Gender-Thematik, wo man auch nochmal sieht, dass für Pamela Anderson das Ganze viel schlimmer war als für Tommy Lee, der eher profitiert hat davon, weil er nochmal zu so einer Art Ruhm gekommen
ist. Er ist auch viel öfter im Bild.
Ja, und auch sein riesen Penis irgendwie ist ein großes Thema, wie lang und groß der ist. Und Pamela Andersons Karriere macht es halt eigentlich kaputt. Ja, Barb Wire war zwar ein Erfolg, aber es eigentlich, ja, wird halt auch immer lächerlich gemacht. Goldene Himbeeren, glaube ich, auch etliche dafür gekriegt und dann ihre Baywatch-Rolle auch verloren und sie war dann auch im Gespräch noch für andere Rollen und hat halt nichts mehr gekriegt und hat wirklich, war aber die einzige in dieser Serie, so wie es dargestellt ist, die Problematik von Anfang an erkannt hat, aber sich halt nie durchsetzen konnte gegen ihn und auch gegen diese Anwälte, alles Männer natürlich, die dieses Problem nicht gesehen haben. Und sie gesagt haben, es ist ein Unterschied, ob man da als Mann zu sehen ist oder als Frau. Das ist interessant, echt ja, gut erzählt, skurril. Ich mein,
Pamela Anderson in den 90er war ja praktisch die Frau, also wenn irgendjemand ein Poster daheim hatte, was für sich ein lediger Mann oder so, dann war es Pamela Anderson.
Ja.
Also, oder Leute beim Militär oder so.
Das war eigentlich dieses Video unfassbar oft verkauft auch dann als Videokassette, gestreamt dann eben online, waren die Zahlen und da haben Leute halt wirklich Millionen verdient
damit. Ja klar, diesem Video. Und ich meine, sie jetzt natürlich durch ihre Brust-OPs und so, ja, dass, ja, sie war eigentlich schon mit an dieser Vermarktung und auf der Fixierung auf ihre Oberweite und dieses sexy Image war, also ja.
So wie es die Serie darstellt, wollte sie da auch gerne raus, aber es ging nicht.
Ja, das war,
man hat sie nicht rausgelassen.
Es ging, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr. Nee. Weil sie ja eigentlich das Pin-Up-Girl der 90er war und 100 Mal auf dem Playboy und was weiß ich. Nee. Also sie ist da ja, glaube ich, schon auch...
Der Mann, der in der Serie am besten wegkommt eigentlich, ist Hugh Hefner. Das ist wirklich der sympathischste oder der einzige, der wirklich ernst mit ihr redet und wo man das Gefühl hat, er meint es wirklich ernst und er will sie auch schützen vor all dem, was jetzt da kommt.
Das ist interessant. Das ist natürlich auch ein bisschen Geschichtsklitterung, weil in letzter Zeit kam ja auch viel, gerade so MeToo-mäßig über ihn ans Licht, wo man sagt, vielleicht tut man ihm da auch Unrecht, dass er zu gut dargestellt
wird. Ja, das stimmt. Ja.
Was ich super finde, ist, dass Lily James
spielt großartig.
Und ich habe mir nie vorstellen können, ich finde die ja wunderschön.
Ja.
Die spielt ja auch mit in dem Film Yesterday, wo es um die Beatles geht, die ja keiner mehr kennt, außer dem Hauptdarsteller. Und sie sieht wirklich, also ich habe es bisher nur als Fotos gesehen, sie sieht wirklich extrem ihr ähnlich.
Ja, und wirklich, also traut sich auch echt was so. Also man sieht ja auch viel von ihr.
Ich möchte mir das anschauen.
Ja, ist wirklich sehr interessant.
Was ich habe in der Videothek geschafft, was ich immer wieder sage, und manchmal kamen nur zwei Leute am Tag. Deshalb habe ich auch dort sehr viel Tagebuch geschrieben und so. Und ich erinnere mich an das Video, das hat, glaube ich, auf einer Yacht gespielt oder so.
Ja, ja.
Und das Schlimme an dem Video finde ich, dass man Tommy Lee dauernd hört, wie er, während er, was weiß ich, beim Oralverkehr oder sonst was, hört man ihn eigentlich immer nur ein Wort sagen. Und das passt natürlich auch gut. Fuck, oh, fuck, oh, fuck. Also da denkt man wirklich, Sex ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, weil einem dann nur noch ein Wort ein. Oh,
aber was halt wirklich auch passiert, und das wird in der Serie schön deutlich, ich habe das Video, ich habe es wirklich nie gesehen. Also
ich habe einfach keinen Zugang. Weil ich halt in der Videothek geschafft habe.
Also sie lieben sich halt wirklich. Und sie wollen ja Kinder auch. Und es geht ja in dem Video auch drum, so, mach mich schwanger und so irgendwie. Also sie wollen wirklich, sie lieben sich extrem so. Und es ist, also es ist wirklich eine Obsession, die sie miteinander haben, auch zu dem
das Zeitpunkt. Das endet ja meistens, sie verglühen, endet in Asche.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon beim Thema Filme. Wir haben noch vielleicht ganz kurz mal eigentlich was vergessen, die Jahre zuvor, 93, 94. Wir haben eigentlich nie über den neuen deutschen Film gesprochen und diese neuen deutschen Beziehungskomödien von Sönke Wortmann oder auch Detlef Buck. Wir haben keinen einzigen, glaube ich, erwähnt. Allein unter Frauen, 91. Kleine Haie, 92.
Haben wir nicht erwähnt, wir können auch anders.
Wir können auch anders, ist der einzige.
Und Karl Nickels vorher.
Carnicles.
Das sind ja aber auch keine Beziehungskomödien.
Nee, die Buckfilme waren tatsächlich ja ein bisschen was anderes. Der hat dann später ja mit den Beziehungskomödien Männerpension und so, ging es dann eher in so eine Richtung.
Aber auch nicht so seicht. Ja. Ich glaube, er hat dann sogar auch mal ein paar Jugendfilme gedreht.
Ja, ja, knallhart und so war dann später.
Ja.
Aber Sönke Wortmann natürlich mit diesen wahnsinns erfolgreichen und auch extrem sympathischen Filmen, ja, Kleine Haie dann mit so neuen deutschen Schauspielern, die auch irgendwie was Neues Katja gemacht Riemann haben. War dabei. Katja Riemann, ja, Jürgen Vogel taucht dann natürlich auf und Thomas Heinze, Allein unter Frauen.
Ja, stimmt. Kai Wiesinger kam auch.
Kai Wiesinger kommt dann noch. Und dann halt natürlich Der bewegte Mann. Ein Riesenerfolg, einer der wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Film von 1994. Schon damals witzig.
Und Armin Rohde und halt als Metzger, das
ja,
war
super. Ja.
Also wenn ich an Der bewegte Mann denke, denke ich nicht nur an die Badewanne-Szene, wo Armin Rohde gerade jemand ins Becken rammelt, sondern wie er irgendwas isst und dann völlig angewidert sagt, ist da Lauch drin? Ich weiß nicht, warum ich mich da, aber ist da Lauch drin?
Und der neue Stallone natürlich, wo sie dann tot in Venedig angucken.
Oh, das
ist diese vergessen. Kinoszene irgendwie, weiß ich noch. Dann 95 ist dann Stadtgespräch. Ist mit Katja Riemann, aber ich weiß, habe nicht mehr weiter geguckt. Ich kenne ihn auch nicht, ich habe ihn nie gesehen.
Wahrscheinlich wird er jetzt dann in meine riesige Sammlung gespült, weil ich ja aus dem Recyclinghof und wie ich schon oft erzählt habe, oder in Flohmarkthallen immer wieder DVDs mitbringen, aber das sind echt Perlen dabei.
Ja.
Das muss ich zu meiner Verteidigung
sagen. Ja, natürlich, das glaube ich. Dann vielleicht, ja, machen wir noch ein paar Filme. Ein Wahnsinnsfilmjahr 1995. Also ich fange jetzt mal an mit meine Highlights, die üblichen Verdächtigen.
Ich bin zu blöd für den Film.
Die üblichen Verdächtigen ist ein Film, wo ich, der mich komplett umgehauen hat irgendwie. Ich bin aus dem Kino raus und dachte, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Was war jetzt das? Und ich bin gleich am nächsten Tag nochmal rein. Es war eben in den USA. Ich habe dann auch nicht alles hundertprozentig verstanden und wollte es auch wirklich nochmal verstehen, weil ich dachte, kann das jetzt wirklich alles sein? Ich glaube, dass die meisten Leute, und wenn man sich unterhält so unter Männern teilweise über so die tollen Filme in der Biografie, dann landet man halt irgendwann mal bei Kaiser Sosse und dieser unglaublichen Figur halt gespielt von, was man ja lang nicht weiß, aber letztlich, jetzt kann man es ja spoilern, ein paar Jahre danach, gespielt von Kevin Spacey natürlich, der neu auf der Bildfläche erscheint mit zwei fulminanten Rollen 1995, die zweite, da kommen wir gleich noch dazu. Und die üblichen Verdächtigen ist so ein Lieblingsfilm von ganz vielen Leuten, fällt mir auf. Immer wenn man über die wichtigsten Filme redet, landet man ganz, ganz oft mit Männern allerdings, nicht mit Frauen, interessanterweise.
Ob da fast nur Männer
irgendwie
drin?
Männer drin. Es ist eigentlich auch ein Film übers Erzählen, weil wir ja praktisch dieser Geschichte zugucken, wie sie sich entspinnt und wie Kevin Spacey die Geschichte erfindet gerade aus den ganzen Elementen um ihn rum. Das wird einem ja dann erst in den letzten 5 Minuten klar, als ja, man mit Jess Palminteri oder wie er heißt, wo man dann plötzlich so alles zusammenstückelt und plötzlich denkt, oh fuck, alles klar.
Man findet dann den Film genial, man findet dann die Figur genial.
Yeah.
Kevin
Pollack spielt mit, ja. Der großartige Benicio del Toro, der mir wahnsinnig gut gefallen hat in dieser Zeit, in den 90ern über Traffic und dann eben in dieser Rolle. Und den hat man ja da extrem oft auch gesehen und sehr gerne, ich. Und dieser andere Baldwin-Bruder, dieser etwas kaputte, ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Es gab so einen Schönling irgendwie, William Baldwin.
Ja, ja, ja.
Dann Alec natürlich und dann gab es noch diesen etwas, das schwarze Schaf, der auch, glaube ich, wirklich immer mal wieder so kleinkriminell unterwegs war und Drogen und so weiter. Mhm. Und der spielt da mit.
Das passt ja.
Ich hatte auch lange ein Poster in meinen diversen WGs und Wohnungen hängen, aber ist natürlich auch verschwunden, wie so vieles.
Ich habe das Poster, glaube ich. Ich habe viele aus der Videothek 90er Jahre
Filmposter. Oh ja, schön. Gabriel Byrne spielt noch die zweite oder die Hauptrolle eigentlich.
Ich habe auch das Parfüm von Yvonne von Patrice Leconte. Ein Film völlig ohne Handlung, aber das Poster ist fantastisch.
Ja, französische Filme hatten es mal eine Weile so an sich, dass sie keine Handlung haben.
Entweder waren sie Komödien. Eric Romer, Sommer.
Ja, oh Gott, im Himmel.
Yes. Ich höre noch meinen Kumpel Christian Werle nach 80 Minuten nichts in die Stille des Kinos hinein lachen und zwar so. Einfach so ins Nichts kommt aus der letzten Reihe. Das war fantastisch.
Ja, und der zweite Film von Kevin Spacey und von da an dachte man dann eigentlich, um Gottes Willen, was ist das für ein unfassbarer Schauspieler, ist natürlich Sieben. Ein Film, den ich auch in den USA gesehen habe und der mir auch eine Heidenangst eingejagt hat.
Ja, mir auch.
Nine Inch Nails Soundtrack. Plötzlich war David Fincher natürlich ein Thema und dann ist Kevin Spacey, kann man nie mehr vergessen in dieser Rolle, mit einem unfassbaren Schluss. Ja, Gott sei Dank, das Studio wollte ihn erst verwässern. Irgendwie haben sie es hingekriegt, diesen Schluss beizubehalten. Sie haben auch ein alternatives Ende gedreht und haben wohl irgendwie in letzter Sekunde es irgendwie hingekriegt, dieses Ende zu behalten. Und ohne dieses Ende wäre der Film natürlich einer unter vielen. Und so ist er, finde ich, zusammen mit Schweigen der Lämmer, eigentlich sind die maßgeblichen Serienkillerfilme. Und da ist auch seither nichts mehr passiert. Da kann man nichts mehr hinzufügen. Das ist die Perfektion.
So ein konsequenter Film, auch was die Farbe betrifft, das ist ja alles nur gelb-braun. Und ich weiß noch, ich war in Freiburg im Kino, war völlig fertig am Schluss und draußen schifft's.
Und es regnet ja auch die ganze Zeit.
Ja, es regnet die ganze Zeit und dann war es in Freiburg genauso. Und dann bin ich da raus und habe gedacht, ah ja doch, es gibt noch andere Farben als braun und gelb.
Und es ist auch eine komische Ästhetik, die sich auch dieses hässliche und ganz kaputte und wirklich heruntergekommene, was man da auch an diesen Tatorten ja oft sieht, sieht man oft auch in Musikvideos zu dieser Zeit. Bowie hat ein Video von seiner Outside, über die werden wir ja noch sprechen. Das ist alles ganz, ganz Metallica, Until It Sleeps, 96. Düsteres, kaputtes Zeug mit seltsamen, kriechenden Kreaturen in irgendwelchen feuchten Kellern und so. Es ist eine ganz, ganz, ganz ultra düstere Ästhetik irgendwie, die plötzlich auftaucht.
Ja, also das Schlimmste war für mich in dem Film, glaube ich, abgesehen vom Schluss, dieser Typ, der sich totfrisst mit den Wunderbäumen und sich dann noch bewegt und so. Mm. Aber allein die Idee, die sieben Todsünden, ich bin ja Fan von Peter Bruegel, der, glaube ich, Kupferstiche zum Thema die sieben Todsünden gemacht hat. Und wie schon Wolfgang Nietegen in Kristall nachsingt, in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch, die kann man zum Teil überhaupt nicht auseinanderhalten, aber diese Kupferstichserie zu den sieben Todsünden, hat dann auch noch die Tugenden gestochen, die sind aber natürlich nicht so faszinierend. Und das ist eigentlich das Seltsame, man ist fasziniert von irgendwas richtig Abstoßendem.
Es ist natürlich auch, hat mich auch beschäftigt. Es ist ja, der Film hat ja, folgt ja durchaus auch einer Moral. Und dieser Serienkiller hat jetzt ja, ist ja nicht nur ein Psychopath, sondern da steckt ja ein Plan dahinter, dem man ja, wo man sich ja ein bisschen ertappt auch dabei, dass man dem ja durchaus auch was abgewinnen kann.
Ja, klar. Dann wird's gefährlich. Also mein Kumpel Paul, der hasst den Film Der Joker mit Joaquin Phoenix, weil er sagt, das ist praktisch der Freifahrtsschein für Selbstjustiz. Und ja, da regt sich voll auf. Dabei ist mein Kumpel alles andere als konventionell oder so, aber bei dem Film hat er gesagt, das regt ihn auf, der eifert sich da richtig.
Ja, gut. Dann noch ein großer Erfolg, der über die Jahre eigentlich dieses Prädikat Kultfilm auch gekriegt hat und wahnsinnig beliebt ist und irgendwie auch in so Bewertungen, Rankings auch online und so immer ganz weit oben auftaucht, ist auch natürlich jetzt eher so ein Männerfilm, ist Heat, Michael Mann. Den habe ich auch gesehen in San Francisco. Und der hat mir ja auch wahnsinnig gut gefallen. Und viele Menschen fanden den Schluss blöd. Die hätten gerne ein offeneres Ende gehabt. Aber dass der eigentlich irgendwie ein sympathischer Robert De Niro am Schluss dann vom Cop Al Pacino erschossen wird, fanden dann viele so ein bisschen zu konventionell. Ich fand es in diesem speziellen Film extrem konsequent, weil er halt diesen einen Fehler gemacht hat, die Liebe zu einer Frau. Und das ist ja die Geschichte auch von Leon, der Profi und so weiter. Sobald man Gefühle zulässt, wird man halt verletzlich. Fand ich eigentlich für diese Geschichte irgendwie eine konsequente Angelegenheit. De Niro und Pacino zum ersten Mal in einem und demselben Film. Pate 2 waren sie ja schon mal, aber sind ja auf unterschiedlichen Zeitebenen haben sie agiert. Deswegen haben sie sich nie begegnet. Man hat damals gesagt, die konnten sich nicht ausstehen. Und es gibt ja eine Szene, wo sie einen Kaffee zusammen trinken und die ist aber so geschnitten mit Schuss und Gegenschuss, dass man sagt, oder ich habe gelesen, dass sie gar nicht im selben Raum waren wohl. während sie diese Szene gedreht
haben. Das kann natürlich aber auch Legendenbildung
kann auch sein.
Ja. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Aber es gibt definitiv keine Einstellung, wo man beide im Bild sieht.
Echt jetzt?
Gleichzeitig.
Ja. Okay.
Im ganzen Film.
Was ich von dem Film weiß, ist, dass Katharina Witt mitmacht.
Oh.
Und Henry Rollins macht mit. Und er kriegt auf die Fresse. Ich habe das
so, spielt Henry Rollins?
Henry Rollins macht mit. Und ich habe vor kurzem ein Interview mit ihm gehört, wo er erzählt, wie das war beim Casting oder so. Und er musste mit Al Pacino irgendwo im Raum sein und Al Pacino hat nichts gesagt. Und dann hat er darauf gewartet, auf Zusage oder Absage. Und dann hieß es, ja, Al Pacino sagt sofort, ob es geht oder nicht. Mhm. Und er war überzeugt, dass er halt nicht geht. Mhm. Und dann hat aber Al Pacino gesagt, alles klar.
Super.
Und da war er sehr geehrt und dann hat er auf die Fräse gekriegt im Film. Also ich habe mir das ein paar Mal angeschaut. Also ich habe, glaube ich, den Film nie ganz gesehen, aber immer die Szene, mhm, wo, ich glaube, Henry Rollins spielt ja in Filmen immer irgendjemanden, der entweder ist ein Polizist oder, mhm, sonst irgendwas grob Schlechtiges. Einmal ist er sogar ein Leiter von einem SWAT-Team in Bad Boys 2. Und das gibt es auf einem Spoken Word Album von ihm, wo er erzählt, dass er praktisch der Boss war von diesem SWAT-Team und ein riesen Typ, ein Schwarzer, war praktisch der, der seine Befehle annehmen musste und ausführen musste. Und der erzählt dann von seinem wirklichen Leben. Das war halt einer, der dorthin geht, wo es richtig weh tut. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, der hat dann so eine Stimme. And then I shot him. Und so, so hohe Stimmung. I said. Und so. Sehr witzig, spiele ich manchmal in der Schule vor, wie er von den Dreharbeiten erzählt. Jedenfalls in Heat kriegt Henry, ich glaube, vielleicht sogar vom Al Pacino,
okay,
auf die Fresse. Aber voll.
Jetzt habe ich gelesen, letztes Jahr, den Roman Heat 2. Michael Mann hat den zusammen mit einer Schriftstellerin einen zweiten Teil geschrieben, der gerade gedreht wird. Ich glaube, Adam Driver ist mit im Spiel. Und die Hauptfigur in Heat 2 ist eben diese Figur, die von Val Kilmer gespielt wird, der ja am Schluss schwer verletzt überlebt, den zweiten Teil und dann knüpft eben, den ersten Teil und der zweite knüpft genau daran an. Und da bin ich sehr gespannt, ja, was da rauskommt dabei. Ich habe noch, machen wir noch drei oder so, dann müssen wir mal zur Musik kommen. Rob Roy ist mir in Erinnerung als so ein schottischer Historienfilm, auch so ein Freiheitskämpferfilm.
Mit Liam Neeson?
Liam Neeson spielt Rob Roy, eine Figur, die es ja echt gab, so ein Robin Hood-Typ auch. Und der ist mir deswegen in Erinnerung, weil er einen der, glaube ich, Top 3 Bösewichte hat, die ich jemals gesehen habe. Ich habe selten eine Filmfigur so gehasst wie Tim Roth als Bösewicht.
Ja, der spielt ja, glaube ich, auch in Killing Zoe mit. Mhm. Und ich habe mit dem Namen auch immer Negatives verbunden.
Also Tim Roth ist natürlich fantastisch, fantastischer Schauspieler. Ich sehe ihn eigentlich total gern. Spielt ja viel bei Tarantino auch mit und so. Aber in diesem Film, mein Gott, was für ein Riesenarschloch.
Aber Alan Rickman auch in dem Robin Hood-Film.
Ja, den hatte ich immer in Erinnerung und dann habe ich aber vor 2 Jahren diesen Robin Hood nochmal angeguckt und denke, also Alan Rickman ist komplettes Overacting. Er spielt
ja diesen
kompletten Gecken eigentlich in diesem
Film. Ja, und man denkt eigentlich, hä, das war doch nicht Alan Rickman. Ja. Weil irgendwie, es ist völlig absurd, dass das Alan Rickman ist.
Apropos Alan Rickman, Sinn und Sinnlichkeit ist auch von 95. Wer ist? Ang Lee, glaube ich, Regie. Und einer dieser, ja, es gab plötzlich so ein Jane Austen-Boom, der eigentlich ja bis heute anhält.
Ja, und Shakespeare-Boom durch Kenneth Branagh. Ja.
Und bei diesen Jane Austen-Filmen natürlich sehr oft auch Emma Thompson irgendwie mit dabei. Und hier Hugh Grant, Alan Rickman, Kate Winslet und Emma Thompson, ganz toller Film, habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und noch schottische Geschichte natürlich, der, glaube ich, weiß nicht, 14 Oscar-Film Braveheart. So ein Ego-One-Man-Show eigentlich von Mel Gibson.
Macht Regie, er ja gerne.
Regie, alles gemacht, glaube ich, in dem Film. Hauptrolle Regie, Produzent. Ja. Und da war mal so, Mel Gibson war dann mal kurz so die coolste Sau halt. Er hat alles gesetzt, glaube ich, auch eigenes Geld, ganzen Ruf irgendwie in diesen Film und alles gewonnen. So wie Costner ein paar Jahre
vorher. Ja, bis er Waterworld machte.
Ja, das, glaube ich, auch 95. Ja. Das hast du mal gesehen, Waterworld?
Ich habe ihn, glaube ich, in der Videothek dann mal reingeschoben, aber ich erinnere mich nur an riesige Holzbauten.
Ja, und, ja. Die Dennis Hopper spielt den Bösewicht. Der Film ist nicht völlig verkehrt, er war nur viel zu teuer einfach und hat halt zu wenig eingespielt.
Ja, es wirkt irgendwie wie Europa-Park, ja, Piraten, ja, von Batavia oder so, stimmt, ja, fand ich.
Ja. Und noch, Dolores habe ich noch aufgeschrieben, Dolores Claiborne, ein toller Roman, sehr feministischer Roman eigentlich von Stephen King und eine tolle Verfilmung mit Katie Bates als Dolores.
Ja, Katie Bates ist ja auch bis heute überall.
Ja. Großartig. Tolle Schauspielerin. Ja. Und James Bond, GoldenEye, der erste mit Pierce Brosnan. Und hier U2, ja, mitbeteiligt. Haben wir vergessen, in der U2-Folge zu erwähnen.
Ich glaube, wir haben es nicht vergessen.
Doch, wir haben es vergessen.
Wirklich?
Ja, ja, es wurde auch festgestellt.
Oh.
Wir haben tatsächlich vergessen, dass...
Tina Turner singt's.
Tina Turner singt's. Und wer hat's geschrieben? Bono Edge oder alle? Ja, genau. Ja.
Ich meine, wir hätten es gesagt.
Nee, wir haben es nicht. Es wurde auch moniert.
Okay. Ah, ich muss auch noch sagen, bevor... Nee, ich sage jetzt, ich habe Briefe bekommen von der Parfümfirma Yves Rocher, weil ich erzählt habe, dass das Weihnachtsheftchen, aus dem unsere Familie immer sang vorm Baum, dass das von Avon gewesen wäre, aber es war von Yves Rocher. Das fiel mir dann
so. Du hast aber lang über Avon gesprochen.
Ja, aber das war ja auch wichtig, weil ich glaube, Robert Smith ohne Avon.
So, jetzt kommen wir mal zur Musik. Zwei Phänomene noch des Jahres 1995. Die Doofen gab es 1995 mit einem Hit. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst mache ich Winke, Winke.
Also, Mief ist das Lied.
So ein typisches, so, kann nur in den deutschen Charts auftauchen. So ein
Quatsch. Man kriegt ja nicht alles mit, was in anderen Ländern passiert.
Ja, aber das ist so in der Tradition von Bodo mit dem Bagger und so. Das ist dann so ein Top-10-Hit einfach in Deutschland. Oder Geil von Bruce und Bongo und dieser ganze Käse, der immer in den Charts war.
Ja, wobei Geil war ja auch gar nicht witzig.
Nee, aber die sind ja nie witzig, die Lieder. Naja.
Ja, ich meine, der deutsche Humor, ich sage ja, ich habe ja von meinen Schmuddelplatten erzählt und so, also dass sowas wie Gottlieb Wenderhals und dann Willem Tarzan ist wieder da, also es ist schon ein seltsames Phänomen und der Michel, der leider letztes Jahr, wie ich schon erzählt habe, gestorben ist, der hat mich echt mal korrigiert, weil ich irgendein Lied Lonzo, das eigentlich von Willem war oder andersrum, zugeschustert habe. Und er sagt, stopp, warum auch immer, weiß er eigentlich bei jedem deutschen Quatschlied, von wem es ist. Und der, also man könnte auch mal eine Liste erstellen.
Und dann gab es noch ein Phänomen, auch ein Jahr, das Catman. Ist auch 1995.
Fürchterlich.
Mach's doch mal, das ist doch sehr was du...
Aha.
Dachte ich jetzt eigentlich, das kommt jetzt direkt.
Eigentlich ist das so der blinde Fleck meines Bruders.
Oh, okay.
Weil,
ja, das mich geht, man.
Du meinst
das hätte so, ich jetzt gedacht, dass ja, nee, das wieder so ein Thema war.
Ich glaube, ich muss ihn mal fragen, warum
ja, was ist da eigentlich
was
los?
War eigentlich mit Scatman? Ja. Warum das nicht?
Also das Lied ist ja, das schreit eigentlich danach, dass dein Bruder dich damit gefoltert ja. hätte, aber vielleicht war der zu alt dann dafür.
Nee. Also der ist ja jetzt noch nicht zu alt für sowas. Also der hätte ja manchmal Texte erfunden, wo ich dann gemeint habe, DJ Bobo hätte sich bei ihm bedient. Weil als ich DJ Bobo gehört habe, das ist ein Party-Song, dann ist ein Party going on, habe ich gesagt, das ist mein Bruder. Also irgendwie müsste DJ Bobo meinen Bruder ausbezahlen für das ist ein Party-Song, dann ist ein Party going on. Also mein Bruder hat immer gesagt, get your feet back on the ground and tell it to the boys. Was? Und dann kommt DJ Bobo mit fast dem gleichen.
Wahnsinn.
Ja? Eigentlich müsste mein Bruder Songschreiber für DJ Bobo sein.
Ja, das stimmt. Und er hätte wahrscheinlich alles gut gefunden. Ah, das ist richtig beknackt. Das ist.
Ja, fast wie. Letzte Woche war ich bei irgendeiner Veranstaltung mit DJ und dann kam von Scooter. Wie heißt das erste Lied?
Hyper, nee.
Hyper! Das ist so absurd, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Ich glaube, Cotton Eye Joe ist auch von 95.
Ja, das war ja diese Euro-Disco-Welle.
Ja.
Und das, ich glaube, Cotton Eye Joe ist ja gar nicht mal, das ist ja, was ist das, Rednecks oder so?
Ja, ja.
Mit Wish You Were Here war die zweite Single. Was ist denn jetzt los? Und ich finde, beides gleich unerträglich.
Ist, also Cotton Eye Joe ist eins der Top 5 Hasslieder von mir persönlich.
Ja, ja, also das kann man als Musikmensch konnte man das überhaupt nicht ertragen, weil überall lief dann das und yes, ist gut.
Jetzt haben wir 1995, um uns mal der seriösen Musik zu widmen, ja, ist das Jahr des Britpop, glaube ich. Und ja. Kulminiert in diesem absurden Wettstreit durch die britische Musikpresse lanciert, ja, irgendwie, und die Bands haben das auch dankbar aufgegriffen, zwischen den zwei Flaggschiffen Oasis und Blur. Beide haben 94 Jahre, sind da in ungeahnte Sphären vorgestoßen. Oasis mit dem Debütalbum und Blur mit Park Life und der Hitsingle Boys and Girls. Und jetzt bringen beide also neue Alben raus und man kommt jetzt auf die Idee, dass die erste Single jeweils am gleichen Tag erscheinen soll und dann gibt's eben diesen Wettstreit, wer hat die höhere Chartplatzierung am Ende. Was waren die Singles und wie ging's aus, Klaus?
Die Single von Oasis war Wonderwall.
Nein.
Look Back in Anger.
Nein.
Oh shit.
Ja. Deswegen haben sie auch verloren, weil sie haben das schlechteste Lied des Albums ausgekoppelt, und zwar Some Might Say.
Siehst du, das sagt mir jetzt gar nichts, weil es ist ja auch ein Brei eigentlich.
Ich habe irgendwo gelesen, es klingt wie ein Status Quo-Lied mal irgendwie.
Damals. Sing es mal vor.
Some Might Say. Es ist wirklich so ein Boogie. Und es ist wirklich eines der schlechtesten Lieder, oder klappt das schlechteste Lied?
Ja, ich glaube, sonst würde ich mich an das erinnern.
War aber dennoch, wie hier bei Dimmery steht, Robert Dimmery, 1001 Alben, Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Daran orientieren wir uns ja zunächst mal. Trotzdem eine Nummer 1 im UK.
Ja, das lag wahrscheinlich nicht am Lied, sondern an der Band.
Ja, klar. Gewonnen hat aber mit mehr verkauften Singles dann die andere Band, Blur, mit dem Hit Country House. Und das ist auch wirklich das viel, viel, viel bessere Lied. Allerdings über die gesamte Albumlänge haben dann Oasis doch deutlich mehr verkauft als Blur. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass Oasis außerhalb des UKs halt vor allem auch in Deutschland viel populärer war. Ich glaube, dass viel mehr Leute mehr Oasis-Lieder nennen können und es auch öfter im Radio lief als Blur.
Das war halt auch, ich sage mal, überschaubarer.
Die Musik ist ein bisschen klarer, eindimensionaler, weniger vertrackt und komplex und überraschend.
Ja, von jedem weiteren Oasis-Album hätte man jetzt nicht gedacht, jetzt bin ich aber mal gespannt. Und George Harrison hat ja gesagt, dass Oasis eigentlich, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, dass es ein Witz ist, oder so, aber jedenfalls hat er gesagt, dass sie eigentlich nur 60er-Jahre-Musik wieder aufwärmen.
Ja, das stimmt natürlich. Man hört natürlich die Referenzen eindeutig. Es sind klare Zitate drin von Imagine. Auf dem ersten Album waren ja klare Beatles-Zitate auch drin und T-Rex und so weiter. Das ist schon klar. Aber was dieser Noel Gallagher da macht, ist schon zwei Alben lang wirklich genial. Also der hat wirklich so den Midas-Touch. Man hat das Gefühl, jedes Lied, das er schreibt und auch die B-Seiten, wie man ja dann auf dieser B-Seiten-Collection nochmal der Masterplan hört, der kann ja kein richtig schlechtes Lied schreiben.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Nee, gar nicht.
Und was natürlich witzig ist, finde ich, das Augenzwinkern in Don't Look Back in Anger, dieses Revolution, Start a Revolution from Your Bed, wer sich auskennt, weiß ja, dass das John Lennon-Referenz ist. Also stimmig.
Tolles Album. Hello, der Opener finde ich super, hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Dann Roll With It, yo. Wonderwall hat natürlich ein Eigenleben entwickelt, das ist ja so ein Lied und das ist ja wirklich erstaunlich, dass wir haben ja miterlebt, wie dieses Lied in die Welt kam quasi und das ist ja ein Lied, wo man denkt, das ist so wie Yellow Submarine, also das ist halt ein Lied, das kennt jeder auf der Welt und,
ja.
und das gibt es schon immer. Es ist einfach so,
ja.
So Weltkulturerbe einfach.
Und das ist eigentlich jetzt das Lied, dass wenn jemand eine Gitarre in die Hand nimmt...
Ja, man kann es auch nicht mehr hören. Gell.
Dann, nein!
Nein,
also eigentlich müsste jetzt in jedem Gitarrenladen stehen. Kein Wonderwall, wenn du eine Akustikgitarre kaufst.
Die andere Single hingegen, Don't Look Back in Anger, kann ich immer wieder hören.
Ja.
Das Lied ist nicht tot zu kriegen für mich. Es ist so eine geniale Melodie.
Gehört eigentlich auch ins Stadion.
Ja, Wahnsinn. Und das aus vollem Hals mitzusingen, ist einfach auch geil, glaube ich. Auch gerade in so einer Menschenmenge oder so.
Nach hinten umfallen. Ja. Aber es klingt halt extrem nach Imagine, aber es ist ja in dem Fall für nur konsequent.
Ja. Cast No Shadow, wunderschön. Und dann natürlich She's Electric macht auch großen Spaß, ja, finde ich.
Finde ich auch.
Und Champagne Supernova ist dann auch nochmal, da spielt Paul Weller sogar noch mit. Ja, auch nochmal ganz, ganz, ganz fantastisch. Textlich weiß man eigentlich nie, worum es geht. Es ist auch so Gaga, der setzt halt irgendwas zusammen, was gut klingt. Oft gern mit Maybe hat das ganz oft.
Ja.
Weil es einfach gut klingt, denke ich. Und es ist natürlich schon Wahnsinn, was die da machen einfach. Also Platte ganz klar für die Ewigkeit. Und cool, coole Wutzenens, ja, auch Liam Gallagher, wie er auf der Bühne steht. Und also niemand ist cooler, glaube ich, 1995.
Und ich glaube, der Schlagzeuger war auch ziemlich cool. Seine Fills and Breaks sind auch Ringo-esque.
Ja, die anderen drei,
später, glaube ich, gar nicht mehr dabei.
Die anderen drei sind so, wirken so ein bisschen austauschbar. Man weiß auch nie, wer die eigentlich sind und wie die heißen und aussehen und so.
Aber auf lange Sicht war es, glaube ich, auch gesünder.
Ja, für sie wahrscheinlich schon, ja. Ja, und letztlich aber halt doch dann das interessantere Album, eigentlich The Great Escape von Blur. Ich habe, bei Blur ist es, finde ich, so, dass diese Musik sich auch immer wieder ändert irgendwie. Da, ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Weile dieses Album reduziert habe auf 3 Songs und habe es jetzt aber wirklich auch nochmal angehört und dachte, ich habe diesem Album, glaube ich, jahrelang auch wirklich Unrecht getan. Denn es ist viel, viel, viel besser. Und es ist für mich so das bis dahin auf jeden Fall beste Blur-Album. Aber bei Blur weiß man nie. Ich habe ja auch, das neue Album finde ich ja auch schwach. Das kann sein, ich höre es mal in einem Jahr wieder an und finde es dann ganz toll.
Das ist ja das Schöne.
Blur ist total überraschend. Die Knaller sind für mich, also Country House finde ich abartig, vor allem da, wo die Bläser dann einsetzen. Das haut mich um, wirklich seit vielen Jahren. Stereotypes, den Opener und Charmless Man, das sind die drei Brecher, finde ich, auf diesem Album.
Ganz, jede ganz Platte eigentlich interessant.
Ja.
Und das ist halt das, was sie von Oasis auf Dauer unterscheidet.
Ja, überraschender, vielschichtiger, nicht so richtig auszurechnen. Und was Blur sind halt auch so geil britisch halt auch irgendwie, habe ich das Gefühl. So auch musikalisch. Ich glaube, bei Ultranol, dem letzten, ist es so eine Madness-Atmosphäre fast so. Und die stehen ja auch in dieser Tradition, dieser so Kinks-Madness, diese skurrilen britischen Alltagsbeobachtungen und dann auch musikalisch eben kann man da auch immer wieder Referenzen hören, finde ich. Best Days, so eine zärtliche, wirklich ganz, ganz schöne, ruhige Ballade, Fade Away und ein langsamer Ska fast. Ich will nicht Reggae sagen, es hat eher so ein Ska, so eine Ska-Atmosphäre. Und was dann auch passiert bei Blur ist, es gibt so ein Lied wie Mr. Robinson's Quango, wo man eigentlich 1,5 Minuten denkt, das ist langweilig und dann kommt so ein geiler Instrumentalteil, der einen wieder komplett umhaut, der dann sich zum Glück noch ein paar Mal wiederholt auch im Lauf des Liedes. Starke Platte, ich habe in meiner Blur-Playlist nicht viele Alben von Blur, auf denen mir mehr Lieder gefallen, wie von diesem Album.
Ja, das ist doch schon mal ein Gütesiegel.
Ja.
Was ich zu Noel Gallagher und The High Flying Birds sagen muss. Ich finde, dass er wieder an die Großtaten der ersten zwei Alben anknüpft. Also ich finde es wirklich gut, was der macht.
Ich kam nie mehr richtig ran.
Also es klingt oft wie das Lied The Importance of Being Idle. Das war auf dem späteren Album ein super Lied.
Ja.
Und viel geht eher in die Richtung als in Wonderwall. Also weil das hat er, glaube ich, oft genug dann kopiert, aber ich höre es gern, das Neue.
Ja, ich muss nur mal hören. Wenn ich so reinhöre, habe mir auch nie so wahnsinnig viel Zeit dafür genommen, aber wenn ich so reinhöre, dann kommt es mir immer so ein bisschen redundant vor, weil ich denke...
Das auf jeden Fall, aber ich finde es besser als alles, was nach What's the Story, Morning Glory kam.
Dann eine Band, die man jetzt nicht eigentlich als Britpop bezeichnen würde, aber die natürlich trotzdem aus Großbritannien kommen und auch jetzt immer wichtiger werden, ich weiß gar nicht, ob unbedingt erfolgreicher, aber wichtiger auf jeden Fall sind Radiohead, die jetzt hier einen Quantensprung machen von ihrem ersten Album von 93 oder 94. Das Album von 95 heißt The Bends und ist hochinteressant und mitunter auch extrem geil.
Ich finde, das Album ist wie das 19. Jahrhundert, weil, also in der Kunst. Das ist auch mal
eine Theorie.
Ja, gell? Ja. Weil in der Kunst im 19. Jahrhundert gibt es Tradition und dann Dinge, die extrem nach vorne gehen. Zum Beispiel wurde ja gleichzeitig der Eiffelturm gebaut und ein paar Jahre vorher Neuschwanstein. Natürlich, weil Ludwig II. Bekloppt war und sich mehr oder weniger ein nutzloses Mittelalterschloss bauen ließ. Was ich damit meine ist, hier gibt es Lieder, die sind noch ein bisschen in der Tradition verhaftet, wie zum Beispiel High and Dry.
Yeah.
Ist eigentlich ein Songschreiber-Lied, könnte jetzt auch einer am Lagerfeuer spielen. Ja. Und dann gibt es zwei Lieder, die in die Zukunft gehen. Und für mich sind es Street Spirit, das letzte Lied, Fade Out, und Nice Dream. Das sind meine zwei absoluten Lieblingslieder. Wobei ich natürlich Fake Plastic Trees auch fantastisch finde. Vor allem mit Gravity Always Wins. Da geht es ja um Körperoptimierung und dann kommt dieser Satz, Schwerkraft gewinnt immer. Sehr schönes, sehr, sehr, sehr schönes Lied, das aber noch so ein bisschen songstrukturmäßig traditionell ist. Aber gerade Nice Dream und Street Spirit nehmen eigentlich OK Computer schon etwas vorweg.
Und weißt du was auch noch? Habe ich letzte Woche im Auto festgestellt, My Iron Lung nimmt Paranoid Android vorweg. Ganz, da gibt es ein paar Stellen, die sind, das ist ganz klar, als hätten sie Part 2 gemacht.
Also es ist eigentlich Metamorphose.
Ja.
Creep ist jetzt eigentlich langsam undenkbar, weil da denkt man, die sind vielleicht die britische Version von Grunge.
Ja.
Und das hat hier jetzt immer weniger damit
zu tun. Also ich glaube, dass das auch, und das liest man auch mitunter, dass das auch eine Reaktion ist, diese Entwicklung, die die Band jetzt macht, auf den Erfolg von Creep. Das Interessante in den 90ern, im Gegensatz zu den 80ern, ist, dass es ja wahnsinnig viele Bands gibt, die eigentlich zu viel Erfolg haben für nach ihrem Dafürhalten. Die sind nicht so gemacht für diesen Erfolg oder sie merken relativ schnell, dass das zu viele Nachteile mit sich bringt für ihr Seelenheil. Es gibt hier auch ein Zitat von Thom Yorke, wo er sagt, es ist auch immer das Gefühl da, dass du auch ein Teil dieser Coca-Cola-Sache bist. Also ich glaube, das geht auch in diese Richtung halt, dieses verkauft werden, sich verkaufen, Teil von einem System werden, wo man einfach auch nicht mehr künstlerisch integer ist und sich einfach zusehends unwohl fühlt. Und jetzt gibt's ja unterschiedliche Reaktionen. Pearl Jam sagen, wir machen keine Videos mehr und wir legen uns jetzt hier mit Ticketmaster an. Kurt Cobain erschießt sich. Und Radiohead sagen halt, okay, wir entwickeln jetzt die Rockmusik weiter. Wir werden einfach mal so richtig experimentell und machen einfach nur noch, was wir wollen.
Eigentlich wie bei den Beatles.
Ja.
Was mir auch manchmal durch den Kopf geht, wenn man jetzt zum Beispiel seine Lieder als Art Seelenstriptease versteht, dann denkt man ja manchmal, das ist zwar doof, aber keinem geht so wie mir und das erzähle ich jetzt der Welt. Und wenn dann plötzlich die ganze Welt sich damit identifiziert, dann kann das natürlich auch zur Identitätskrise
verstörend sein. Ja. ich glaube, dieser Seelenstriptease, den hört man auch in Thom Yorkes Stimme. Ich glaube, dass Thom Yorke eine Art zu singen hat, die neu ist, so haben Männer nicht gesungen bisher in der Popmusik. Es ist dieses super emotionale, auch immer so leicht weinerliche vielleicht auch, sehr, sehr sensible, dann auch immer so ins Falsett kippende, eine Art, aber nicht soulig im Falsett, sondern auf eine ganz eigene Art. Und ich glaube, dass das auch so, ja, vielleicht so Jeff Buckley und er so eine neue Art zu singen möglich gemacht haben, die dann eben auch enorm viele Nachahmer gefunden hat.
Ja.
Bis Ed Sheeran oder so eigentlich.
Es wirkt auch nicht so manieriert wie bei Morrissey zum Beispiel, weil der heutzutage heißt ja, es sei ein Crooner. Und der wird ja auch immer glatter und singt auch immer besser, richtiger, wo man dann denkt, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gefühl, das er rüberbringt, sondern ihm geht es jetzt mehr um die Melodie oder so.
Dann würde ich gerne noch über die Gitarre kurz was sagen. Ich finde die Gitarrenarbeit unfassbar von diesem Johnny Greenwood, glaube ich.
Das ist
der Lead-Gitarrist.
Der jetzt gerade mit Thom Yorke The Smile. The Smile.
Interessant.
Habe ich mir vor kurzem gekauft, weil das in Assisi lief. Und dann habe ich meine Familie angewiesen, mit diesem Programm im Handy rauszufinden, was das ist. Das ist gut, gefällt mir. Ja, mitten in Assisi auf einem Platz. Da sind
ein paar schöne Sachen drauf auf dem aktuellen
Album. Ja, ich habe dann das alte Album, weil das war das alte Album, habe ich mir dann sofort auf gelbem Vinyl gekauft.
Also was der teilweise macht, ist, wenn man mal das Lied Just nimmt, was glaube ich sogar mein Lieblingslied von diesem Album ist, oder auch bei Nice Dream, da kommen Gitarrensoli, die sind derartig, die sind kaputt. Ja, die sind so Alternative Rock-mäßig kaputt und schräg und krank und sie rocken aber trotzdem wie die Hölle.
Und Atmo.
Und Atmo natürlich immer eine Menge drin. Und ich finde, was der da macht, ist sehr, sehr, sehr geil. Sowohl an der Solo-Gitarre als auch die Rhythmusgitarren, was Radiohead macht ab diesem Album immer wieder, sind so hochinteressante Akkordzerlegungen, so Arpeggios. Aber nicht die gewöhnlichen Dreiklänge, sondern immer mit Blue Notes drin und immer mit ganz ungewöhnlichen Tönen. Und das war für mich auch als Gitarrist extrem inspirierend. Ich habe das immer versucht, auch bei der Bale-Platte, wo ich ja mal die Gitarre spielen
hast durfte, du geschafft,
auch immer versucht, also diesen Johnny Greenwood-Einfluss irgendwie da reinzubringen. Das war für mein Gitarrenspiel extrem erhellend, was der da gemacht hat. Und zu Just möchte ich noch ergänzen, dass es eine Weile mein absolutes Lieblingsmusikvideo war. Weißt du, kennst du es?
Nee.
Und auch ein Video mit einem unfassbaren Schluss. Also so ein Schluss wie bei die üblichen Verdächtigen eigentlich oder so, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist eine neue Kunstform jetzt. So, das ist nicht mehr liedbegleitend, sondern es erzählt eine komplett eigene Geschichte und es funktioniert als Kurzfilm. Und ich habe das auch ganz oft im Unterricht irgendwie eingesetzt. Sie sollten die Geschichte weiterschreiben irgendwie von diesem Video und so.
Schau
ich mir an. Derartig umgehauen hat, als ich das erste Mal gesehen habe. Und immer noch eigentlich.
Also mein Lieblingslied, wie gesagt, Nice Dream,
ja.
Und das andere halt.
Street Spirit ist auch der Hammer.
Ja,
Gänsehaut, absolut.
In Nice Dream ist halt alles drin, diese Brüche, wo dann plötzlich ein Akkord so richtig reingrätscht und dann aber Instrumentalteil, der einem echt wegbeamt.
Ist nicht mein Radiohead-Lieblingsalbum, liegt daran, dass ich die ersten vier Lieder nur eingeschränkt richtig toll finde. Also High and Dry finde ich auch richtig langweilig.
Ja, stimmt.
Und ab Nice Dream hebt dieses Album ab. Und von da an finde ich es nur noch geil.
Ja.
Aber der Anfang, das ist eher die B-Seite, dann, wenn man als Vinyl spricht.
Und wie gesagt, Nice Dream, da sehe ich mich in Italien an der Adria.
Ja.
Mit Walkman und meiner Frau.
Schön. Dann, vielleicht sogar mein Lieblingsalbum von 1995, Pulp, hauen Different Class raus. Und das war nicht zu erahnen nach dem ersten Album, was die plötzlich innerhalb eines Jahres für einen Quantensprung machen. Dieses Album ist ein absolutes Meisterwerk. Zwei Hitsingles drauf, vor denen es auch kein Entkommen gab im Jahr 1995 im Musikfernsehen. Disco 2000 und Common People. Common People wurde ja mal gecovert noch von...
Ja, William Shatner.
William Shatner.
Sehr, sehr witzig, die Platte von...
Captain Kirk. Ja, produziert von Ben Folds. Eine tolle Platte von 2008 oder so, ich weiß es nicht. Common People auch so ein, ja, zeigt auch nochmal diese textliche Finesse von Jarvis Cocker. Ja, so eine, auch so eine Klassengeschichte irgendwie so. Er trifft ja diese reiche Frau dann in Griechenland irgendwie, die so sagt, ah, sie möchte auch mal wissen, wie gewöhnliche Leute so leben, höchst satirisch. Und eigentlich musste ich dran denken, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über diesen Trend gerade in Filmen, Saltburn auf Amazon oder auch die Serie White Lotus oder The Menu oder Triangle of Sadness, reichen Pornos. Also wir schauen Reichen dabei zu, wie sie scheiße sind irgendwie.
Ja, wie sie versagen und trotzdem traurig und so dahin und kotzen. Und
und das scheint mir bei Common People schon
wenig vorweggenommen zu sein.
Ja,
very witty.
Ja, witty, genau. Und eigentlich auch so ein neuer Typ jetzt auch. Wir haben ja mit Noel Gallagher so eine Working-Class-Hemdsärmeligkeit, Damon Albarn, so ein Mittelklassen-Schönling-Posterboy. Und jetzt haben wir so diesen nerdigen, geekigen Intellektuellen.
Er ist nicht hemdsärmelig, er ist Hemd.
Ja, immer Hemdanzug.
Braunes Hemd, weiße
Knöpfe. Dickrandige Brille, auch sehr zeitgeistig. Ja, für die Mitte 90er hatte man dann gern so dicke Brillen auch, so wie... Jan-Josef Liefers momentan irgendwie. Ist nicht Wetten, dass mit dieser Riesenbrille?
Ja, habe ich. Ich habe gar nicht erkannt. Ich habe nur Wetten, dass nur mit als Fotos und halt.
Also er hat eine Brille, wo man denkt, es ist irgendwie zu groß oder zu dick. Naja, ist auch egal.
Ja, ich meine, ich gönne sie ihm, aber das Cover ist auch super.
Großartiges Cover hier, diese Hochzeit und dann diese Bandtypen irgendwie
reingeschnippelt.
Großartiges Lied, Miss Shapes, super, super, super. Und I Spy ist, glaube ich, so mein Lieblingslied, das sich so ein bisschen creepy irgendwie reinschleicht, auch textlich irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und das dann kulminiert in so einem Teil, wo ich fast an Udo Jürgens denken muss oder so. Dieses la, 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 la. Wahnsinn, ich könnte da ausflippen, wenn dieser Teil kommt irgendwie. Oder so Vicky Leandros oder an sowas muss man da denken.
Jetzt bist du aber beim Schlager.
Großartige Platte, ich mag die so. Ich finde jedes Lied geil. Letzte Lied heißt noch Bar Italia, wie die angesagte Indie-Post-Punk-Band gerade aus England.
Ja, das erinnert mich auch so dieser Ansatz mit Reiche und so, erinnert mich mal wieder an The Divine Comedy mit ihrem Lied A Lady of a Certain Age, eins meiner Lieblingslieder, wo es halt, es ist ähnlich wie bei F. Scott Fitzgerald eigentlich, wo eine Witwe immer an die Côte d'Azur geht, um sich noch an die alten Zeiten zu erinnern und sich dann suhlt in den Blicken der Männer, und aber eigentlich ist ihr Leben extrem traurig.
Ja.
Einer der intelligentesten Texte, die es gibt.
Ja, das klingt aber wie eine Kurzgeschichte.
Ja, ist eigentlich.
Ja, okay. Ja, toll. Dann habe ich noch aufgeschrieben, wie heißt dieses Lied? Feeling Called Love. Da meint man 2 Minuten lang, das ist jetzt das langweiligste Lied auf der Platte, und dann kommt auch so ein geiler Party-Fun-Teil. Ich weiß gar nicht, wie man diese Musik beschreibt, was sie da machen. Das ist so ein bisschen Disco drin. Es ist aber viel so, ich weiß nicht, was ist denn das für Musik? So Easy Listening aus den frühen 70ern, so vielleicht Burt Bacharach oder auch was so, Dusty Springfield oder die frühen Soloplatten von Scott Walker oder so.
Oh,
so
zu dem kommen wir auch noch.
Großer Pop aufgenommen in großen Studios mit Orchester und so und dann so Crooner und Streichern auch noch, die in der Ecke sitzen.
Ja, und das ist eigentlich wie bei Divine Comedy, und das gibt einem textlich, finde ich, extrem viele Freiheiten.
Ja.
Also, wie gesagt, das Lady of a Certain Age ist keine Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald.
Aber könnte es so. Ja sein.
Könnte sein, und sowas macht er oft, und deshalb, und das wirkt auch total so locker von der Hand irgendwie. Jedes Wort passt und man denkt, einfach genial.
Gut. Ja, also das ist wahrscheinlich sogar Divine Comedy. Comedy, würde ich mal sagen, könnten inspiriert sein von dieser Pulp-Platte da.
Wobei der auch schon in die Richtung
auch schon
unterwegs war und macht dann im Jahr drauf sein, finde ich, Meisterwerk, Casanova.
Mhm. Dann habe ich mir noch angehört, das Debütalbum von The Verve, das kannte ich nicht. Die hat man ja dann erst 97 auf dem Schirm mit Bittersweet Symphony. Da schreibt aber Demery, The Verve ruinierten das alles einige Jahre später mit Urban Hymns, mit dieser Platte eben. Weil A Northern Soul ist wirklich geil. Total gute Platte. Ging völlig an mir vorbei. Und ich habe sie mir 2-mal angehört. Und komme zu dem Schluss, die Hälfte dieses Albums ist richtig, richtig toll. Man hört manchmal so psychedelische Anklänge. Die nehmen schon so ein bisschen vorweg, was dann Kula Shaker macht ein Jahr später. Ich habe so bei Selig oder so tauchen gerade auf dem zweiten Album von 95 hier dann auch so psychedelische Verhalte Jam-Session-Teile irgendwie auf. Da gibt es auch einige auf dem Album. Der Gesang ist irgendwie interessant, weil er auch den so Dylan-mäßig auch immer so sich so in den richtigen Ton reinzieht und auch so gerne mal so ein bisschen dran vorbeisingt, aber auf eine irgendwie total sympathische Art.
Und er ist extrem cool, finde ich.
Richard
Ashcroft.
Ja, so singt er irgendwie auch. Gesanglich, gerade beim zweiten Lied, This Is Music, klingt er wie eine Mischung aus Noel Gallagher und dem Typen von Suede. Irgendwie genau mittendrin. So, manchmal denkt man, klingt wie der. Klingt wie der. Und schafft es irgendwie, diese 2 Lager zu verbinden. Ganz interessantes Lied ist History, inspiriert nach dem Gedicht London von William Blake, der ja, glaube ich, der meist zitierte englische Dichter in der Popmusik ist.
Das ist durchaus möglich.
Irgendwie haben sie es immer mit Doors und U2 und irgendwie hat man.
Aber dann gefolgt von Oscar Wilde wahrscheinlich.
Ja, ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich ist Oscar Wilde.
Ja, weiß
man nicht. Ja, dann haben wir, also History heißt das Lied, ganz, ganz toll. Und da sind wirklich ein paar feine Sachen drauf. Das hat mich sehr positiv überrascht. Da habe ich nicht gerechnet damit. Dann haben wir noch Supergrass. Die hatten einen Riesenhit mit All Right. Also ein, sagen wir mal, ein Gute-Laune-Song im besten Sinn. Lief auch andauernd im Musikfernsehen. Und der Rest klingt rockiger, Indie-rockiger, hatte ich das Gefühl, als ich es mir jetzt angehört habe. Ich kannte kein anderes Lied außer diesem All Right. Kennst du? Kennst du auf jeden Fall.
Mit vielleicht
so
jetzt.
Mit so einer durchgeachteten.
Jetzt sagst du mir, glaube ich, nichts, aber ein anderes
Lied.
Supergrass kenne ich, glaube ich. Ich weiß gerade nur nicht, wie es heißt.
Positive Schwingungen beschreibt Demery hier und das kann man nicht anders sagen. Insgesamt so, ja, punkig habe ich mir noch notiert und spaßig. Die scheinen auf jeden Fall Spaß zu haben, was man auch auf dem etwas albernen Cover entnehmen kann. Und dann noch eine britische Band, die mir wahnsinnig, wahnsinnig gefallen hat und immer noch gefällt. Ich habe auch der Sängerin Justine Frischman ein kleines Denkmal persönliches geschaffen in meinem ersten Roman Alles kann warten mit der Figur der Justine. Ich war so ein bisschen verliebt in die, wie aber in mehrere Frauen 1995 aus dem Showbusiness.
Ja.
Ja, alle unerreichbar natürlich. Und habe mich vor einiger Zeit in München gibt es einen Typen, der auch im Vereinsheim in Schwabing als Veranstalter auftritt und auch für den Musikexpress geschrieben hat einige Jahre, den Michi Seiler. Und der ist auf der Homepage, war er lange Zeit vom Vereinsheim Schwabing mit einem Elastica-T-Shirt und dann habe ich ihn angesprochen und dann hat er gesagt, er hat einmal durfte Justine Frischman interviewen und ist seither verliebt in sie.
Michael Seiler, ich glaube, mit dem habe ich mal einen E-Mail-Kontakt, eine kurze Kommunikation gehabt.
Weil ja, das kann sein.
Weil ich glaube, dass er Morrissey-Vergötterer war.
Mhm.
Und ich habe dann bösen Brief an Musikexpress geschrieben. Das war, glaube ich, dann 85 oder 86, wo völlig over the top irgendein Album, ich glaube, South Park Grammar, hat er so gelobt, er stößt Bowie vom Avantgarde-Thron und so. Und dann habe ich geschrieben, dass er vielleicht nicht mehr ganz objektiv ist. Und dann kam mein Leserbrief in voller Länge. Und dann sah man Michael Seiler, wie er gerade als Fotokollage Morrissey umarmt. Ich habe das Heft noch, ich war echt frech in dem. Und habe mich auch geoutet als Kenner von B-Seiten und so, dass er nicht denkt, da gelabert jetzt irgendjemand was daher. Ich glaube, es muss 5 oder 6, ich muss mal raussuchen.
Ja, schön. Und Justine Frischman war natürlich auch mit Damon Albarn zusammen. Und sie waren ja das Paar,
dann, das Britpop.
Ich habe, glaube noch nie was von Elastica.
Das ist ein Riesenfehler.
Ja.
Vor allem, wenn du dir Connection anhörst, dann wirst du natürlich bei den ersten 10 Takten denken, ja, das Lied ist doch von Wire und es stimmt auch, sie haben es einfach geklaut.
Echt?
Und haben dann aber gezahlt auch dafür, sie haben nicht gefragt, sie mussten dann zahlen.
Das Album ist 37 Minuten lang, kein Lied dauert länger als 2 oder 3 Minuten. Justine Frischman sagt irgendeiner Stelle, wenn du den Refrain nochmal hören willst, dann spul zu ihm zurück. Teilweise kommen wirklich, die Lieder gehen 1,50, man denkt so, nein,
nochmal den Refrain. Wie Wire.
Unglaublich toll. Frech, ein Album, danach waren sie weg. Also sie haben noch ein zweites gemacht, das war aber Schrott. Und dieses Album ist von vorne bis hinten geil. 15 Lieder, Car-Song, Connection, ich weiß gar nicht, ich finde alles toll auf diesem Album. All-Nighter, fantastisch.
So Phänomene gibt es aber öfter.
Ein Album, alles rausgehauen.
The Primitives,
ja.
The Lars.
Ja.
Und
ja, stimmt, ja.
Dann gibt es jetzt was, also ich kenne Elastica nicht, jetzt frage ich dich, kennst du Dubstar?
Ich kenne den Namen, aber ich weiß nichts.
Das ist eigentlich eine Platte, wie sie nur in den 90ern hat erscheinen können, nämlich eine Mischung aus wunderbarer Gitarrenmusik und dann irgendwie kitschigem Frauengesang. Und atmosphärisch und irgendwie synthetisch, aber irgendwie auch wieder nicht. Klingt es irgendwie
ja,
sinnvoll?
Ja.
Und es gibt auf dem Album von Dubstar, das heißt Disgraceful, ein Lied, das heißt St. Swithin's Day und ist eins der schönsten Lieder von Billy Bragg. Und sie haben dieses Lied in Plüsch, ich komme jetzt auf Plüsch, weil das alles rosa ist hier, in Plüsch verpackt und es ist immer noch super. Und auf einem Lied singt sie, glaube ich, die Sängerin irgendwas von He is more Morrison than Morrissey oder sowas.
Gerade fällt mir ein, dass Blur, ist mir heute im Auto aufgefallen, auch in Country House singen, bla bla bla, he's got a morning glory, but that's a different story.
Au. Oh.
Ist mir noch nie aufgefallen, ob sie wussten, dass das Album What's the Story
Morning Wenn Glory nicht, wäre das ja eine Koinzidenz, ja, sondergleichen.
Ja, ja.
Es gibt wirklich viele Texte, in denen Morrissey erwähnt wird. Es gab jetzt, glaube ich, irgendwo auf YouTube oder irgendwo habe ich es gesehen, 10 Lieder, in denen die Abneigung gegen Morrissey ausgedrückt
wird. Oder auch die Verehrung, ja, lange Zeit. Kraftclub.
Ja, das stimmt, aber häufiger. Und es gab gerade auf der Morrissey Solo.com Homepage ein super Clip von Robbie Williams. Und zwar gefilmt von seiner Frau, wie er da steht. Und dann sagt er, man sieht noch nicht, was er anhat, man sieht nur seinen Kopf. Dann sagt er, yesterday my daughter said, Daddy, why do you wear a T-shirt with your own face on it? Und dann sieht man ihn ganz und er hat ein Morrissey-T-Shirt an. Sehr, sehr witzig.
Gut.
Wirklich witzig.
Jetzt bin ich gerade irritiert, aber du hast natürlich recht.
Womit?
Mit dieser nächsten CD, die da drauf liegt. Die ist natürlich kein richtiger Britpop, aber irgendwie passt sie da auch rein.
Ja.
Und tatsächlich, die ist von 95. Die ist mir echt durch die Lappen gegangen.
The Cardigans.
Ja.
Es gibt jetzt viele Bands mit Frauen als Sängerinnen. Frauen als Sängerin klingt auch irgendwie blöd. Mit Frontfrauen klingt auch blöd. Klingt fast nach Krieg. Jedenfalls.
Ich hab sie, aber ich finde sie nicht.
Cardigans. Ja, du musst mal aufräumen. Ja. Also Cardigans.
Ich habe die Elastika auf, fällt mir gerade ein. Mhm. Find sie nicht.
Ja, wahrscheinlich auf Kassette gehabt. Also The Cardigans mit einem recht albernen Cover mit Nina Persson vorne drauf.
Hapse.
Ah, er hat sie. Nina Persson vorne drauf. Und da muss ich wieder Divine Comedy erwähnen in der Nachfolgeplatte von Casanova, die wirklich völlig over the top ist. Die heißt Findes Jäckle. Gibt es ein Lied drauf, das heißt Sweden. Unglaubliches Lied. Jedenfalls singt er dort einfach mal Namen von berühmten Schweden. Und er singt natürlich, glaube ich, im... Auf der Klimax des Liedes singt er dann Nina Persson. Und das ist die Sängerin von The Cardigans, die berühmter sind, als ich es eigentlich immer gedacht habe. Ich habe, glaube ich, 3 CDs inzwischen. Ja.
Also von den Cardigans kann man eine Menge hören.
Love Fool ist natürlich das Lied, das jetzt wieder durch irgendein, ich sage es mal, Upgrade oder so in die Charts zurückkam.
Ja. Okay.
Ich glaube, also Love Fool kennen, glaube ich, auch junge Menschen,
ja,
weil es halt irgendwo
der größte Hit
recycelt wurde. Das ist auch echt cool.
Also ich finde, das, was die auf diesen ersten 2 Alben machen, danach ändern sie ja ihren Stil.
Ja.
Das ist unfassbar originell. So eine Musik gab es noch nie. Das ist ja irgendwie so ganz seltsame Mischung aus so easy listening. Und dann merkt man aber schon, dass das auch irgendwo Rocker sind. Man merkt es auch an den Coverversionen. Hier covern sie dann Sabbath, Bloody Sabbath. Auf dem nächsten Album, glaube ich, Iron Man. Rise and Shine war, glaube ich, die erste Single.
Ja, glaube ich auch.
Und das ist natürlich fantastisch. Das ist albern ein bisschen. Es ist so kinderliedmäßig, so irgendwie so Puppenstubenmusik, aber irgendwie auch immer ein bisschen was Dreckiges drin. Ich finde auch ihre Stimme ganz, ganz fantastisch. Sie klingt ja wie so ganz unschuldig, aber hat auch immer so ein bisschen was Abgründiges irgendwie drin. Wenn man die Typen sieht, vielleicht kommt es auch nochmal daher. Das sind natürlich auch gerade der Gitarrist, ist halt ein richtiger Rocker eigentlich. Oder hat er auch immer so eine Geltolle irgendwie. Das waren schon so Typen, die jetzt nicht so brav ausgesehen haben, wie diese Musik vordergründig klingt.
Da ist Loveful gar nicht drauf.
Nee, Loveful ist auf dem Nachfolger 96.
Aber ist ja eigentlich
war ja in gleiche
Romeo und Juliet. Ja, genau. Die gleiche Kerbe.
Ja. Also ganz, ganz fantastisch. Ab und zu höre ich mir die an und denke, unglaublich, gab nie mehr sowas, was so geklungen hat und völlig eigenständig. Ganz, man weiß nicht, wo diese Musik eigentlich herkommt.
Auch schöne Akkorde.
Originelles Songwriting, unfassbar interessanter Sound. Gerade diese Mischung aus, wir sind eigentlich ganz lieb und machen so easy listening und da war irgendwas ist immer drin, wo man denkt so, da ist mehr dahinter. Wahnsinnig originell, hat ja. mir unfassbar gut gefallen.
Und es gab, glaube ich, wahnsinnig viele Bands jetzt mit Frauenstimme. Ja. The Wanna Dies gab es noch mit You and Me Song, ich weiß nicht, das war nämlich auch irgendwann 90er.
War auch super, Romeo und Juliet.
Super Lied. Ja.
Und auch, weil man schon gerade auch eine Britpop-Band,
also sehr gut.
Der zweiten Reihe dann nicht ganz so super erfolgreich, aber hatte ich auch auf CD.
Und wieder mit einer Frauenstimme.
Wieder mit einer ganz tollen Frau, haben wir schon mal 94 drüber gesprochen, eine ganz tolle Frau. Ich habe vor kurzem eine Britpop-Doku angeschaut, die sieht irgendwie immer noch sehr, sehr, sehr gut aus. Und die Band heißt Echo Belly und es ist ihr zweites Album, On. Und es hatte mit King of the Curb einen ziemlich großen Hit, der auch im Musikfernsehen oft lief. Und interessante Mischung ist mir aufgefallen, jetzt als ich mich nochmal mit der Band beschäftigt habe, auch für die letzte Folge, wo wir sie schon mal erwähnt haben, eigentlich eine Mischung aus teilweise, was die Akkorde angeht und die Melodieführung, teilweise wirklich was Smiths-mäßiges.
Ja,
und Blondie ist irgendwie noch drin und das Ganze dann so als Britpop halt von den Gitarren.
Ja.
Ganz interessant, tolle eingängige Songs und selten langweilig und gut.
Und beim Album Lustra dann, klar sind wir nach Smith, sondern nach Morrissey. Und das stand dann in irgendeinem, ich weiß nicht, ob im Mojo Magazine oder sowas.
Ja, das hast du
nicht. Habe ich schon mal gesagt, nicht als Lob.
Ja.
Weil sein Stern sank ja recht schnell.
Ja. Aber da finde ich es total interessant, weil das muss man erstmal hinkriegen, zu sagen, ich mache jetzt hier so eine Akkordwendung und so eine Melodieführung, die nach Morrissey klingt.
Super Platte.
Ja, echt vertrackt auch. Und dann habe ich mir noch notiert, die Super Furry Animals haben auch noch ein Album gemacht. Von denen hatte ich auch mal ein Album. Vielleicht sogar das.
Vielleicht sogar so ein bisschen, eine Kassette.
War so Art Pop, so ein bisschen überkandidelter, weiß es aber nicht mehr genau. Habe mich vergessen zu beschäftigen damit. Aber die habe ich noch bei Britpop.
Ja, die sind auch immer wieder erwähnt,
ja.
wenn es um die 90er geht oder überhaupt.
Dann könnten wir noch ein wenig machen. Ich denke, wir gucken, dass wir heute die 1,5 Stunden nicht groß überschreiten, aber wir können mal beginnen, vielleicht mit dem amerikanischen Alternative Rock. Und da hatte Klaus schon eine CD, die ich auf Kassette hatte.
Und wir sind jetzt wieder bei Frauengesang.
Ja, die Band heißt Garbage und das Album heißt auch Garbage.
Und der hinter Garbage steckt, ist Butch Vig, der Nirvana produziert hat.
Ich bin so auf die aufmerksam geworden und der hatte ja nicht nur Nirvana produziert, sondern auch das von mir sehr verehrte Siamese Dream von Smashing Pumpkins und dann war ich immer so, habe ich aufgehorcht, wenn der Name irgendwo stand und dann hieß es, der hat eine neue Band. Die anderen zwei Typen sind ja auch so Frickler, sind auch so Studio-Cracks und es war eigentlich so dieses Projekt, so drei Studio-Typen machen jetzt irgendwie so ein Retortending und suchen jetzt eine Sängerin. Und sie haben halt eine Sängerin gefunden, die halt das Ding rausgerissen hat jetzt irgendwie, finde ich. Also Shirley Manson war ich auch verliebt übrigens.
Ich nie.
Ja.
Aber ich habe die Platte vor kurzem angehört und ich finde, so wie du es jetzt beschrieben hast, nämlich so ein paar Studio-Freaks, die eine Sängerin suchen, ich finde leider, klingt so. Also mein Lieblingslied war immer Milk und Stupid Girl, aber ich finde, es klingt extrem nach 90er, aber irgendwie steril.
Ja, das ist so. Also ich habe ein bisschen ein Problem, weil ich es nicht objektiv bewerten kann, weil mir dieses Album unfassbar gut gefallen hat. Damals ist es auch so ein USA-Album für mich. Und ich habe ja schon mal in der U2-Folge, glaube ich, erzählt, dass ich eine Weile wahnsinnig interessiert war an dieser Idee, Rock und Elektronik irgendwie zu mischen und mich das wahnsinnig fasziniert hat. Und ich fand das Garbage, das sehr, sehr gut gemacht hat. Und das ist natürlich extrem eingängig, fast schon ein bisschen reißbrettartig irgendwie so. Man weiß immer genau, was sie wollen und es geht immer direkt auf die 12, da gibt's keinen doppelten Boden. Man kapiert die Lieder beim ersten Mal, aber ich mag es irgendwie einfach trotzdem. Textlich ist das auch alles ein bisschen arg abgründig so. Ich gehöre ja nicht immer so auf die Texte, aber da ist es mir immer aufgefallen, dass man schon auch hört, da geht es schon auch um die großen, düsteren Themen. Viel Depression, Gewalt und so weiter, auch selbst Hass. Dann so Rache-Sachen, wow, ist ja so ein Revenge-Ding, so ein bisschen wie die Welle von Grönemeyer oder so. Du hast mich verlassen, jetzt guck mal, wie es dir ergehen wird und so. Aber diesmal aus der Frauenperspektive. Viele abgefahrene Loops, viele Schichten zusammengebastelter Keyboards, Samples und Keyboards und dazu Rasierklingen, scharfe Gitarren, wie Demery hier schreibt. Und mir hat diese Kombination irgendwie gefallen.
Verstehe ich. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich es dann gehört habe, weil ich dachte, wann kommt jetzt das Lied, das ich so toll fand? Und dann kam es und ich fand es dann immer noch gut, aber man hat wahrscheinlich zu viel in der Zwischenzeit gehört, dass es dann extremer war oder sonst was. Ich fand es ein bisschen flach.
Ja, mag sein, ist wahrscheinlich so. Ich kann es nicht entscheiden. Ich versuche jedes Mal, auch wenn ich mal sage, mal so meine, da ich ja im Auto immer nur noch über Handy Musik hören kann, habe ich halt so eine Garbage-Playlist und dann denke ich immer, ich werfe mal ein paar raus, wenn ich Garbage höre und finde dann aber doch die Lieder dann immer wieder zu gut.
Ah ja.
Die zwei Hits waren Stupid Girl und Only Happy When It Rains.
Ja, das fand ich dann wirklich schlecht.
Ja, das ist ein bisschen langweilig. Mir hat aber die ersten zwei haben mir wahnsinnig gut gefallen. Super Wixen mit diesem Vollstopp, mit diesem Break am Anfang. Da war ich schon gleich so, kommt ja dieses Riff. Und dann ist mal einfach kurz still. Das hat mich schon gleich wahnsinnig fasziniert. Naja, ich habe Garbage immer weiter verfolgt und verfolge sie immer noch. Und vor zwei Jahren haben sie ja nochmal eine unfassbar geile Platte gemacht, die, ich glaube, sogar ihre beste.
Ja, aber es ist ja oft so, das findet dann halt nicht mehr in Charts statt oder so.
Ja, das kriegt dann
nur noch bei Leuten, die sich drum kümmern.
Ja.
Eigentlich seltsam.
Ja. Jetzt haben wir eine Sängerin nochmal.
Hauen wir jetzt einfach die Frauen raus.
Jetzt haben wir die Frauen raus, ja.
Ja.
Auch ein Phänomen.
Ein Phänomen vor allem, weil sie aus Heiligenzell stammt. Mhm. Nee, jetzt habe ich natürlich übertrob.
In die also, war ich auch verliebt übrigens.
Ah ja, hat ja auch schönes Haar gehabt. Also es handelt sich um Alanis Morissette und da muss ich etwas ausholen. Bei der Sache in La war es ja so, dass dort Kanadier stationiert waren und Alanis Morissette kommt ja aus Kanada. Und ich habe dann irgendwann erfahren, dass Alanis Morissette in Heiligenzell, also in einem Kaff in unmittelbarer Nähe zu La, im Kindergarten war, glaube ich. Und dann war es so, dass der Gitarrist von unserer Band, die hat eine Firma daheim und die Frau, die dort putzte, war das Kindermädchen von Alanis Morissette.
Wahnsinn.
Wir sind natürlich komplett durchgedreht, weil es dann hieß, Alanis Morissette kommt zurück nach Heiligenzell, wahrscheinlich mit Fernsehteam und so. Und dann haben wir unseren Gitarrist wochenlang bearbeitet, er möge doch bitte mit der Putzfrau reden, dass sie ein Treffen mit uns möglich macht. Ich habe das in meinem unveröffentlichten Roman mit einem fiktiven Dialog zwischen uns und Alanis Morissette verewigt, wo es dann völlig absurd zugeht, so we have a band and ah yeah, really und so, also ein Gespräch, das nirgendwo hinführt, weil ja eigentlich in der Phase wahrscheinlich für Erfolg überhaupt nicht mehr offen waren, aber es war für uns kurzzeitig extrem wichtig, dass wir Alanis Morissette unsere CD oder sonst was in die Hand drücken, was auch immer wir uns dabei gedacht haben, was dann passieren möge.
Ich glaube, die hat zu dieser Zeit, die wurde auch überrollt. Also die hatte ja, die war so ein Teenie-Star, die hat ja so ein bisschen so Disco-Zeug gemacht, glaube ich, in Kanada. Und dieses Album, damit war nicht zu rechnen, dass das so ein Erfolg wird. Ich glaube, die war auch mal kurzzeitig, hat sie auch mal zerlegt, wie so viele andere, die plötzlich aus der Hüfte raus irgendwie so einen Mega-Erfolg haben.
Bestimmt, wobei Alanis Morissette hat halt ihr Zerlegtsein dann beim zweiten Album in Lieder gepackt, wo man dann hinterher gedacht hat, okay, wir sind jetzt als Hörer praktisch dein Psychiater,
ja, ja, oder
Psychologe.
Klar.
Ja. Das war dann auch wirklich zu viel, weil die Platte ging, glaube ich, die CD ging, glaube ich, so lang, dass sie kaum auf einen Silverling gepasst hat.
Der war auch so lang wie der Titel, ja. Der war auch so ewig.
Ja,
ja, hat mir überhaupt nicht mehr gefallen.
So Post-Former Infatuation, oh, Junkie. Ja, genau. Also sie hat ja ein Faible für unaussprechliche Titel. Ich bin jetzt richtig stolz, dass ich den noch zusammen. Ja,
super, war dann hätte ich. Ich dachte, er wäre noch länger gewesen.
Ja, aber schon lang genug, finde ich. Aber irgendwann nach dem 5. Lied haben wir gesagt, so, ich glaube, ich weiß jetzt genug, und es ging halt dann noch 10 Lieder weiter. Ja. Und bei Jagged Little Pill, so heißt die Platte, ist das eine Mischung, natürliches Seelenstriptease mit Wut und mit wunderbaren Melodien und viel Power. Fast schon Pearl Jam mit Frauengesang
teilweise. Ja, also die erste Single war ja dieses, wie heißt es?
You Oughta Know.
You Oughta Know. Und das war, da war ich frisch in den USA. Ich war auf Provincetown, auf Cape Cod in Provincetown. Und da lief das die ganze Zeit im Radio, wo ich da irgendwie war. Vor diesem Lied gab es kein Entrinnen. Und ich dachte, das ist ja echt mal geil. Also ich wusste nicht, um was es geht. Ich habe diese Gitarren gehört und diesen Groove und diesen wahnsinnig intensiven Gesang und dachte, was für ein geiles Lied. Und dann war irgendwann mal klar, okay, das ist Alanis Morissette und da spielt Flea am Bass und Dave Navarro spielt die Gitarre. Und dann war klar natürlich, oh, das ist alles hochinteressant. Und auch der Text natürlich so mal ein interessantes feministisches Statement auch. So mal eine Frau schlägt mal zurück. Einfach, aber fand ich irgendwie gut.
Die meisten mutig. Deutschen haben ja auch nicht verstanden, was die da eigentlich singen. Nee, nämlich nicht. Bläst sie dir einen im Kino, singt sie da.
Ja.
Und da denkt man so, Moment. Und
also es ist mal eine Verletzung, die da jemand erlitten hat, die aber nicht nach innen geht, sondern die sie wirklich rausschreit. Und das fand ich irgendwie gut.
Are you thinking of me when you fuck her? Genau, also die hält wirklich nichts zurück und das macht das Ganze auf Dauer dann anstrengend, aber noch nicht auf der Platte, finde ich. Dann ist natürlich der Monster-Hit Ironic drauf.
Ja, schönes Video auch, wo sie ja diese vier Freundinnen in diesem Auto spielt und da habe ich mich verliebt in sie dann irgendwie.
Ja, gab es auch ein schönes Rolling Stone Cover, also sie auf dem Cover in einer PVC-Hose, finde ich sowieso cool. Und ja, langes Haar, war das sogar in einem Video, ich weiß nicht, ob das auf dem nächsten Album war, hockt sie ja nackt in einer Straßenbahn oder U-Bahn und die Haare hängen ihr über die Brüste, man sieht also gar nichts und der Rest ist so ein bisschen verpixelt und die hat auch extrem Mut bewiesen. Also
sie hat ja dann auch mal noch Gott gespielt, gell? Im Dogma, in dem Kevin Smith.
Ja, richtig. So wie Sinéad O'Connor Maria, glaube ich, spielt in dem Film. Und es gibt auf der Platte kaum ein schlechtes Lied, finde ich. Ich finde You Learn super, aber mein Lieblingslied ist All I Really Want. Das geht einem wirklich voll in die Fresse und groovt, dass es kracht. Ja. Und als ich hatte vorher schon was gemacht, aber als Debütalbum kann es eigentlich besser nicht laufen. Sie war natürlich auch von Madonna gepusht. Das Maverick-Label war ja von Madonna. Und extrem textlich ambitioniert, gesanglich. Und was bei ihr immer auffällt, dass ihr völlig scheißegal ist, wie man ein Wort eigentlich betont, ob auf erster, zweiter, dritter Silbe, ist ihr völlig egal. Und wie gesagt, das Album hat 12 Lieder und ich glaube, das zweite dann 16. Und
ja, das wird dann so ein bisschen überambitioniert und es wird dann auch arg esoterisch, glaube ich, so von in ihrem Gesamtapproach, textlich und visuell. Und ich bin da relativ schnell ausgestiegen und ich glaube, viele andere auch. Und man hat dann eigentlich, also ich habe gar nicht mehr viel von ihr mitgekriegt. Ich meine, dass der große Mainstream-Ruhm relativ bald vorbei
war. Sie hat einen, glaube ich, übersättigt. Ja. Es gibt dann auf dem zweiten Album dann ein Lied, wo sie ihre ganzen Lover mit Namen besingt. Tolles Lied, aber irgendwie ist es einem fast schon unangenehm.
Ja. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe dieses Album auch nochmal versucht anzuhören und für mich ist es sehr schlecht gealtert. Ich tue mich wirklich extrem schwer mit mittlerweile den meisten Liedern da drauf. Ich finde sie lang nicht mehr so gut wie damals und teilweise auch wirklich ein bisschen langweilig und auch diese Mundharmonika und so, also auch echt nervig zum Teil dann bei Wo ist denn das Hand in my Pocket, weil sie da diese Mundharmonika wie so ein Kind irgendwie halt rein und rausbläst und denkt so, das ist jetzt, das reicht jetzt so irgendwie.
Also Ironic finde ich ist auch tot genudelt.
Ja, ja.
Und da gibt es auch ein paar Textzeilen drin, wo man denkt, vielleicht hättest du nochmal was
anderes. Ja, das soll es jetzt sein. Das ist jetzt das Bild, was du meinst.
Ein No-Smoking-Sign and a Cigarette Break. Das ist jetzt nicht so der Kracher.
Ja, es ist ein bisschen lame, ja, muss man sagen.
Total lame. Und dann fragt man sich halt, ist jetzt das Wort ironic richtig eingesetzt?
Ja.
Oder ist nicht irgendwie ein anderes Adjektiv? Aber es ist spitzfindig. Es hatte seine Zeit, das Lied. Es wird gern gecovert, aber ich mag viel lieber sowas wie You Learn oder All I Really Want. Das kracht nämlich, finde ich, immer noch.
Ja. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wenn wir immer so überziehen, dann werden auch die Minuten immer so
dann
viel.
Sind wir
dann müssen wir wieder so ewig warten.
Dann sind wir wie bei Supposed Former Infatuation Junkie. Ja, also zu viel.
Wir gehen wieder zurück zur 90-Minuten-Marke. Eine Weile schien es egaler, aber ich glaube, ich würde wieder gern zurückkehren. Weil sonst können wir immer nur 2 Folgen im Monat machen und dann sind Pausen so lang.
Ja, das kann das man geht ja nicht so verantworten. Nicht.
Daher an dieser Stelle ein herzliches Pfiat euch und
Hausaufgabe noch.
Hausaufgabe.
Marc hört sich Dubstar an und ich höre mir Elastica.
Ja, du musst ja unbedingt Elastica
an. Das man muss ja immer
irgendwie. Ja, ich leide gleich die CD aus, wenn ich sie finde.
Ja.
Wir hören uns demnächst wieder mit dem zweiten Teil von 1995 und dann demnächst noch mit einem Überraschungsgast und einem sehr spannenden Thema. So viel sei gesagt, mehr nicht.
Ja, dazu. Die Gehirnzellen laufen
heiß. Oh ja, wir sind schon mitten in den Vorbereitungen. Macht's gut, bis bald, schöne Fasnacht und wenn ihr es aktuell hört, bis bald.
Ciao. Dreht nicht durch.
Dreht nicht durch!